Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, auf die ich mich super doll freue, weil ich jetzt vorhabe, eine Länderreihe zu machen. Und da habe ich immer Interviewpartner zu Gast, mit denen ich über die Länder spreche und die individuelle Sicht auf den Babyschlaf. Und heute freue ich mich total. Heute habe ich Feli da, die in Frankreich wohnt und uns ganz viel sagen kann, weil sie natürlich auch Mutter von zwei Kindern ist, aber einfach auch schon aus ihrer deutschen Sicht vielleicht auch Sachen anders wahrnimmt und uns deswegen das sehr reflektiert rüberbringen kann. Hallo Feli, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total auf unser Gespräch.
Ja, und ich würde einfach mal sagen, ich höre deinen Podcast auch schon lange und ich verfolge auch sehr gespannt dein Leben in Frankreich. Aber ich glaube, du kannst viel, viel besser dich vorstellen. Vielleicht magst du einfach mal sagen, wie du nach Frankreich gekommen bist, wie alt du bist, zu deiner familiären Situation, wie du magst. Einfach mal grob vielleicht.
Genau, also ich bin Felicia oder Feli. Auf Instagram heiße ich auch Feli_in_Paris. Und ich bin 31, morgen werde ich 32, aber jetzt bin ich noch 31. Mm. Wenn das Interview erscheint, dann bin ich also schon 32. Übrigens, kleiner Fun Fact, ich habe das heute Morgen versucht, als emotionales Druckmittel einzusetzen, als meine dreijährige Tochter ihr Medikament nicht nehmen wollte und habe gesagt, Mama würde sich so, so sehr zum Geburtstag wünschen, dass du das Medikament nimmst, aber es hat überhaupt nicht funktioniert.
Ah, okay, ist ja immer so.
Ja, das ist echt gerade ein richtiger Krampf. Also der Morgen heute hatte es in sich.
Das tut
Deswegen
mir leid.
Freue ich mich jetzt umso mehr, dass beide Kinder wegorganisiert sind und wir in Ruhe sprechen können.
Denn ich habe
eine dreijährige Tochter, die normalerweise besser kooperiert. Jetzt ist es auch gerade schwierig, auch gerade mit dem Schlaf, wo wir schon direkt beim Thema wären, eben weil beide ziemlich erkältet sind und dementsprechend schlechte Nächte haben und dementsprechend haben auch die Eltern schlechtere Nächte als normalerweise. Und wir wissen alle, dass wenn die Nächte schwierig sind, auch es öfter zu, zu Nerven
Nervenzusammenbrüche kann man schon sagen. Besser sagen.
Ja, heute Morgen war es echt so, dass ich mir dachte, boah, ich bin so, also meine Nerven liegen einfach so schnell blank, dass es besser für meine Tochter ist, in die Schule zu gehen. Denn, ihr wundert euch vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, meine dreijährige Tochter ist schon in der Schule, denn in Frankreich gilt ja, also ist ja Schulpflicht ab 3 und dementsprechend ist sie jetzt seit einem Monat ungefähr in der Schule, also zur Rentrée im September 23 ist sie dann eingeschult worden, denn alle 2020 geborenen Kinder müssen 2023 eingeschult werden. Und meine jetzt einjährige Tochter ist auch seit diesem September in der Kita und da bin ich jetzt auch ganz erleichtert, dass ich in Frankreich bin und nicht in Deutschland, denn du hattest mir heute Morgen schon gesagt, in Deutschland könnte ich die jetzt nicht einfach so in die Kita bringen.
Nee, also das ist wirklich, das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber wirklich sobald in Deutschland ein Kind so ein bisschen kränker wirkt als nur Schnupfen und laufende Nase, ist es eigentlich ein Unding, wenn man sein Kind der Allgemeinheit länger aufdrückt. Weil man einfach dafür, ne, also das mögen halt zumindest die ErzieherInnen, die ich bisher kennengelernt habe, überhaupt nicht. Sobald da Husten mit reinspielt, ist es quasi schon echt, also wie kann man es dann
ein
wagen?
Ein Ausschlusskriterium.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist auch sowas, da merke ich immer, wie deutsch ich bin, dass es für mich auch so ein innerer Struggle ist. Kann ich sie jetzt wirklich so krank, also beide Kinder heute Morgen, kann ich sie jetzt wirklich krank in öffentliche Institutionen geben, weil meine dreijährige Tochter wollte auch heute Morgen überhaupt nicht in die Schule gehen. Ich hole sie jetzt auch früher ab, deswegen haben wir das ganze Interview vorverlegt. Vielen Dank für deine Flexibilität an der Stelle. weil das ist Ja, man fühlt sich irgendwie gleich wie so eine deutsche Rabenmutter. Und in Frankreich ist man, also jetzt gerade in der Kita, als ich gesagt habe, ja, die hustet total und nimmt jetzt auch so eine Art Asthma-Spray. Mhm. Und da würde man, glaube ich, in Deutschland erst recht sagen, ja, dann lass doch das Kind daheim. Mhm. und die Erzieherin hat mir dann, ich habe dann nämlich gesagt, ja, ich kann die gerne mittags abholen, vor dem Mittagsschlaf. Da meinte sie, ich war mir sicher, dass sie das jetzt wieder vorschlagen. Weil man darf nämlich das Kind in Frankreich oder zumindest in öffentlichen Kitas nicht vor 16 Uhr abholen.
Oh mein Gott.
Ja.
Ja, das ist, ja, ich kann mir vorstellen, das ist nicht immer einfach für dich, weil du einfach ganz anders geprägt bist und vielleicht auch konditioniert bist. Und also mir würde es auch nicht gut gehen, muss ich sagen. Und was ich auch noch sagen wollte, mit krankem Kind abgeben, ich merke das ja auch, es geht meinen Kindern dann einfach nicht gut. Und selbst wenn ich jetzt sage, es geht mir gar nicht darum, dass ich andere nicht anstecke, dann tut mir einfach mein Kind leid, wenn ich es so super krank zurücklassen muss. Also das ist auch noch
bei mir ich war heute Morgen so ein bisschen zwiegespalten. Ich dachte mir einerseits, tue ich ihr vielleicht jetzt wirklich keinen Gefallen damit, zu sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Schule. Und andererseits war ich auch froh, 3 Stunden für mich zu haben, absolut, weil es einfach so schwierig war. Und ich habe sie dann auch so angeschrien, einfach aus Überforderung. Und mir selber dabei den Kopf gestoßen habe, war dann noch wütender, eigentlich auf mich selber, aber war dann so wütend, dass ich sie angeschrien habe. Und dann dachte ich mir selber, ich bin gerade so eine Furie, weil mit so einer Frau will sie ja bestimmt auch gerade nicht irgendwie zu Hause zusammenbleiben. Das hat sie dann auch gesagt, so, jetzt will ich doch in die Schule gehen. Okay. Und dann war das dann so der Switch, wo wir dann gesagt haben, okay, wir lassen sie jetzt doch vormittags da. Eigentlich hatte ich sie zur Kantine angemeldet, denn bei uns in der Schule ist es so, dass man entweder das Kind quasi vor dem Mittagessen abholen kann, also um 11.30 Uhr, oder erst wieder um 16.30 Uhr. Dazwischen gibt es keine Möglichkeit, das Kind abzuholen. Das ist auch sowas, finde ich aus deutscher Perspektive immer sehr ungewöhnlich, dass man auch gar nicht das Schulgebäude betreten darf. Das ist ja sogar abgesperrt, also man kommt gar nicht rein. Das ist wirklich mit Gitter.
Wow.
Quasi ja abgeschlossen. Und es gibt dann eben auch niemanden, der das Gitter öffnen würde, wenn man jetzt, sagen wir mal beispielsweise um 14 Uhr vor der Schule steht und klingelt, würde eben keiner die Tür aufmachen.
So komplett andere Welt irgendwie. Du wohnst ja in einem Vorort von Paris, oder?
Also genau, ich wohne in Herblay, das ist ein Vorort von Paris, etwa 25 Kilometer von Paris entfernt, ja.
Ist das habt ihr euch da, also seid ihr dort jetzt gelandet, weil ihr da einfach auch eure Immobilie bekommen habt oder war das eine Präferenz?
Ja.
Okay.
Ja, beides ein bisschen. Also wir haben mehrere Jahre lang in Paris gewohnt. Also ich bin 2014 durch ein Erasmus-Semester nach Paris gekommen und habe dann die ersten 5 Jahre, genau, in Paris direkt gewohnt. Und habe da aber auch, also ja, jeder, der ein bisschen sich mit den Immobilienpreisen oder Mietpreisen in Paris auskennt, weiß, dass es super teuer ist. Und dementsprechend war es dann einfach in der ersten Schwangerschaft, also vor 4 Jahren, so die Überlegung, ob wir ein bisschen weiter rausziehen und mehr Wohnfläche haben. Denn wir haben damals für 30 Quadratmeter schon über 1.000 Euro Miete bezahlt.
Wow.
Und in Nanterre, wo wir dann hingezogen sind, haben wir für die doppelte Wohnfläche, also für 60 Quadratmeter, 1.300 gezahlt, aber dann etwa die gleiche Miete für die doppelte Wohnfläche und waren auch nicht weit von Paris entfernt. Also Nanterre ist ist eine sehr große Stadt auch mit einer großen Uni, also ist auch bekannt für die Uni. Da waren wir dann 2 Jahre und in der zweiten Schwangerschaft sind wir dann noch weiter rausgezogen sozusagen. Eben nach Herblay, also es ist schon ein anderes Departement, das sogenannte Val d'Oise, ist aber trotzdem noch gut erreichbar, was für uns auch wichtig war bzw. ist, denn zu dem Zeitpunkt habe ich noch in der Deutschen Botschaft in Paris gearbeitet und kam dann auch gut dorthin, also man fährt 23 Minuten mit dem Zug bis Saint-Lazare, also ist dann mitten in Paris, das heißt, es ist sehr gut angebunden und für meinen Mann ist es auch wichtig, weil er auch in Paris arbeitet bzw. immer noch in Paris arbeitet. Ich habe mir dann nämlich vorgenommen, dass ich beim zweiten Kind 1 Jahr zu Hause bleiben möchte und habe jetzt quasi nicht mehr dieses tägliche Hin- und Her-Pendeln, aber wollte eben bewusst das so ein bisschen auf die deutsche Art und Weise machen sozusagen und 1 Jahr wirklich mit dem Baby zu Hause bleiben.
Das finde ich mutig und toll von dir angesichts der Konvention, die du ja dort erlebst.
Auch, ja, ne? Ja, das stimmt. Es ist eine ganz andere Mentalität. Und vor allem ist es aber auch eine andere finanzielle Voraussetzung. Also ich dachte immer, dass die Französinnen da emanzipierter sind, weil sie eben schneller zurück ins Berufsleben gehen und auch gehen wollen. Aber mit den Jahren, die ich jetzt hier bin, stelle ich fest, dass es auch ganz viel einfach mit der ja, mit Finanziellem zu tun hat. Also, dass es vielleicht viele Frauen gäbe, die gerne zu Hause bleiben würden, länger als die 2,5 Monate, die ja die meisten Französinnen tatsächlich nur zu Hause bleiben mit ihrem Kind.
Mhm.
Bevor es dann eben zu einer Tagesmutter kommt oder in die Kita. Also, es ist ja super, super früh aus deutscher Sicht. Es ist wirklich 2,5 Monate alte Kinder.
Oh mein Gott.
Abgegeben werden, in Anführungsstrichen.
Da kommt man gerade mal irgendwie klar langsam auf seine Situation.
Genau, ja, wenn überhaupt, ne?
Wenn überhaupt, wenn man nicht andere Baustellen hat, klar. Aber hatte ich denn am Anfang auch mal, also du bist ja nach Frankreich auch gegangen, wahrscheinlich hat es dir gefallen, hatte ich am Anfang auch was überzeugt, bevor du jetzt, sag ich mal, tiefer eingestiegen bist und gemerkt hast, oh, wenn man dann jetzt Eltern wird, da ist eine ganz andere Nummer, aber gab es auch Vorzüge, die du gesagt hast, deswegen will ich hier bleiben, das hält mich hier?
Ja, also ich glaube, bevor man Eltern wird, weiß man vieles noch nicht und kann sich auch vieles noch nicht vorstellen. Deswegen war das schon was, also das hatte ich schon irgendwie so ein bisschen, da hatte ich Respekt vor, Eltern zu werden. In Frankreich war anfangs, das hat man glaube ich auch noch gar nicht auf dem Schirm, wenn man so Anfang 20 ist und anfängt zu studieren oder mitten im Studium ist. Also das war das konnte ich mir noch gar nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war eigentlich das Einzige, was ich so gesehen habe oder was mich auch an Frankreich gereizt hat, so waren eben ganz andere Aspekte. Und zwar zum Beispiel das leckere Essen in Frankreich, die Lebensart, auch dieses, ja, dass die Menschen draußen en terrasse im Café sitzen.
Das ist wirklich so, das habe ich auch festgestellt.
Ja.
Also auch schon um 12 irgendwie ihren Spritz da.
Ja, also genau.
Ich war total baff. Die Eltern waren da in so einem, ich weiß nicht mehr, wie der Park hieß, der war irgendwo am 11. oder 10. So ein riesiger Park mit so einem Berg, wo oben drauf sowas.
Ah, Butte Chaumont.
Ja, oder? Ja, also ja, die Eltern liefen da irgendwie mit einer Flasche Rosé neben ihren Kindern. Und das war so, in Deutschland würde man
gehört
sich.
Gehört dazu, ne?
Ja, also ich fand es faszinierend, aber ich glaube, in Deutschland würde man sich denken, du kannst doch jetzt nicht einfach so viel trinken, wenn du da mit deinen Kindern. Keine Ahnung, also ich bin jetzt auch nicht so streng, aber ich habe gedacht, ganz andere Lebensart. Obwohl sie ja letztlich wahrscheinlich finanziell ganz anders aufgestellt sind als wir. Ne, der Deutsche, der pflegt so sein Haus und sein Eigenheim und sein Auto und gibt
man
dann lieber
andere Prioritäten.
Ja, man gibt dann weniger Geld für gutes Essen aus. Ich jetzt nicht, aber ich glaube, die Mehrheit in Deutschland würde halt da ersparen vielleicht. Und Franzosen, ich das Gefühl, das Leben findet draußen statt.
Ja, stimmt. Ja, das finde ich auch wunderschön. Also das ist wirklich was ich sehr genieße, auch immer noch. So diese Apéro-Kultur, dass man erstmal, wenn man sich mit Freunden trifft, dass sich alle zusammensetzen und jeder bringt was mit und man trinkt und isst was gemeinsam. Also das gibt es ja bei uns auch gar nicht so richtig, ein Aperitif zu machen.
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
Ja, das ist was, das möchte ich wirklich nicht mehr missen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, wenn man dann auch länger da bleiben will, muss man auch sich vor Augen vielleicht führen, was man mag. Weil wenn man, wie du ja schon angeteasert hast, so viel Sachen erlebt, wo man sich fragt, oh, das tut mir jetzt irgendwie weh, das so zu akzeptieren, dann brauchst du ja als Gegengewicht auch die positiven Sachen, sonst klappt das nicht. Hast du denn, um mal den Einstieg ins Thema Babyschlaf zu finden, hast du mal mitgekriegt, wie jetzt mittlerweile die Franzosen das Thema betrachten? Also woher haben sie zum Beispiel ihre Informationen über den Babyschlaf? Werden die aufgeklärt in der Schwangerschaft?
Ja also ich hatte, bevor wir den Interviewtermin gefunden haben, hatte ich schon so einige Ideen im Kopf, was ich jetzt auf diese Frage gut antworten kann. Dachte mir dann aber, ich frage nochmal in meinem Umfeld so ein bisschen nach, woher, also zumindest meine Freunde ist natürlich jetzt auch nicht vielleicht so wahnsinnig repräsentativ, weil Freunde ticken ja meist ähnlich wie man selbst und ich bin ja schon eher bedürfnisorientiert, würde ich sagen. Heute Morgen vielleicht ausgenommen, wo ich versucht habe, mein Kind zu zwingen, ihr Medikament zu nehmen. Das hat übrigens nicht funktioniert. Mhm. Also letztendlich hat sie sich das dann selber, so, wir haben das dann so eine kleine Spritze gemacht und sie hat sich das dann quasi selber dann doch gespritzt, nachdem, totales Chaos, aber manchmal ist man auch einfach irgendwie am Ende seines Lateins. Also ich gerade mit dem Thema Medikamente, das finde ich so schwierig, weil man möchte ja auch nicht, dass es dem Kind noch schlechter geht. Und ach ja, ist immer so eine Abwägung, finde ich. Ne?
Kann wie viel, ich gut nachvollziehen.
Also, ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, finde ich, als ein Kind zu irgendwas zu zwingen.
Mhm.
Und manchmal weiß ich trotzdem nicht, wie es anders gehen soll, gerade beim Thema Medikamente. Aber ich komme schon wieder völlig vom Thema ab.
Alles gut, du wolltest mir sagen, was deine Freunde...
Genau, Meine Freunde sind auch, das wollte ich eigentlich sagen, eher in so einer bedürfnisorientierten Bubble, würde ich mal behaupten. Wobei auch nicht unbedingt so konsequent, würde ich mal sagen, wie ich es vielleicht bin oder Dinge, die ich jetzt schon verurteilen würde, wie zum Beispiel schreien lassen, sind schon noch mehr, also beobachtet man schon viel, viel mehr noch in Frankreich definitiv als in Deutschland. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel bei meinen Freunden, von denen ich weiß, dass sie auch viel mit Bestrafung und mit Bedrohen und Bestrafen arbeiten und teilweise auch sogar, also wo es gang und gäbe ist, dass mal das Kind was auf den Hintern bekommt, was ich wirklich verurteile, was ich trotzdem auch in meinem Freundeskreis leider beobachten kann. Und bei denen hätte ich zum Beispiel gedacht, dass es vielleicht dann auch einhergeht, dass sie mal das Kind schreien lassen. Also es war so meine Vermutung vorher, bevor es einschläft zum Beispiel. Und da muss ich sagen, war ich jetzt positiv überrascht, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Mhm. Aber um auf deine Frage zu antworten mit den Informationen, vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, wo die Franzosen ihre Informationen herbekommen sozusagen. Mhm. Da hätte ich jetzt auch, bevor ich nochmal nachgefragt habe, gedacht, dass vielleicht so die erste Quelle wäre, dass man was im Geburtsvorbereitungskurs.
Geburtsvorbereitung, ja.
Ja, dass man da irgendwie schon mal vielleicht was drüber lernt oder hört. Das hat tatsächlich niemand jetzt, also ich habe jetzt 7 Freundinnen und Freunde gefragt und das hat niemand geantwortet. Also es war eher so, für die meisten war eigentlich eher das Umfeld wichtig. Mhm. Und was auch ganz interessant war, 2 Leute haben mir auch gesagt, dass man eigentlich so viele Informationen hat. Also meistens guckt man ja irgendwie erstmal im Internet nach. Man findet an sich so viele Informationen, aber schon fast zu viele. Man ist irgendwie fast überflutet mit Infos und weiß überhaupt nicht, was jetzt richtig und was falsch ist oder woran man sich jetzt orientieren kann. Und das fand ich auch spannend. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen Phänomen unserer heutigen Zeit. Man findet eigentlich alle möglichen Infos. Vor allem, wenn du jetzt irgendwie eingibst, zum Beispiel, mein Kind schläft nicht oder so. Wenn du das auf Deutsch eingibst, kommen übrigens auch ganz andere Suchergebnisse bei Google, als wenn du das auf Französisch eingibst.
Okay.
Und da findet man dann eben auch sehr fragwürdige Methoden, wie eben zum Beispiel die Färbermethode oder dass man eben das Kind schreien lässt und das dann irgendwann ein Ende nimmt, dass das Kind dann doch durchschläft, in Anführungsstrichen. Gott. Ja, wir wissen ja natürlich beide, ich sag's trotzdem noch einmal für die Hörer, dass das Kind ja nicht durchschläft, sondern nur dass aufgibt. Es trotzdem, ja genau, nur aufgibt, eigentlich resigniert. Da bist du die Expertin.
Ja, aber was du gesagt hast, ist, die Infos sind jetzt entweder gar nicht richtig kommuniziert oder zu viel, wenn man alles googeln kann. Es ist in Deutschland, finde ich, aber auch so. Also in meinem ersten Geburtsvorbereitungskurs wurde nichts über Babyschlaf erwähnt, überhaupt nichts. Ja. Also eher so, wie geht's dir halt danach? Worauf kannst du dich körperlich einstellen? Wobei mir hat auch keiner gesagt, dass Stillen so schmerzhaft sein kann. Also ich war trotzdem eigentlich gar nicht vorbereitet und ich habe mich aber mit Babyschlaf befasst, bevor ich dann geboren habe. Und ich habe tatsächlich auch das Buch gelesen, warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Klingt irgendwie alles logisch, ne? Also ich will auf keinen Fall ein schlecht erzogenes Kind, also habe ich so war ich halt. Und dann habe ich mich aber mal gefragt, weil sie da mal sagt, es gibt so diese magischen 5 Minuten oder es gibt irgendeine Zeitspanne, da muss man irgendwie aushalten. Und das habe ich nicht verstanden. Also als ich mein Kind dann zum ersten Mal am Arm hielt, und es hat zum ersten Mal geweint und ich konnte nichts anderes tun, außer dabei bleiben, habe ich schon gewusst, ich schaffe nicht mal die magischen 5 Minuten. Also da habe ich mich dann gefragt, was macht die eigentlich in dem Buch mit ihren Kindern? Ja. Und das ist mir dann schon so aufgefallen, dass ich einfach am Ende nichts weiß. Also ich hatte zwar Dinge gelesen und ich habe auch gegoogelt, aber damals, als ich zum ersten Mal Mutter war, gab es in Deutschland gar keine Infos, nichts. Heute wirst du ja überschwemmt in den sozialen Medien, aber damals, es gab gar nichts.
Wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf?
Das sage ich dir nachher. Okay. Ich sage das Alter immer nicht, weil die wollen nicht, dass ich drüber... Also tatsächlich wollen sie es nicht. Also sie können das schon kommunizieren, sie wollen nichts damit zu tun haben.
Okay.
Ich sage es dir nachher. Aber ich habe jetzt schon auch ein paar ältere Kinder, aber die, damals gab es nichts. Also ich war so verzweifelt, alle Kinder haben durchgeschlafen, nur meine nicht. Es gab keine Informationen, gar nichts. Wenn man gegoogelt hat, dann war dieser Dr. Busse, wie der heißt, bei Gute Frage. Keine Ahnung, der antwortet immer und sagt, da muss man mal hier nachhelfen und hier Flasche geben oder Brei. Und ich dachte halt immer damals schon, das kann es doch nicht sein. Mhm. Also ich habe es immer in Frage gestellt und habe keinerlei Infos gekriegt. Und ich finde das spannend, dass es halt in Frankreich quasi auch nicht so diese eine Richtung gibt, wo man sagt, dein Kind ist normal oder mach dir keine Sorgen, gib ihm Zeit.
Ich glaube, Ich glaube, das hat nichts mit Deutschland und Frankreich zu tun. Ich glaube, das ist in beiden Ländern wirklich was, dass wir überschüttet werden eigentlich mit Infos und aber gar nicht so richtig wissen, wem können wir jetzt eigentlich vertrauen. Und das war auch eine Frage, die ich den 7 befragten Freunden gestellt habe. Wem vertraut ihr denn am meisten sozusagen? Welche Meinung ist für euch am wichtigsten? Welche Informationen sind für euch am wertvollsten?
Jetzt bin ich gespannt.
Und es waren tatsächlich ja, bei den meisten der Austausch mit anderen. Und ich hätte gedacht, dass vielleicht viele auch den Arzt oder die PMI, das ist in Frankreich eine Stelle, wo man mit neugeborenen Kindern hingeht, eigentlich um die wiegen zu lassen. Aber da kriegt man auch meistens irgendwelche Infos oder unangebrachte Tipps zum Thema Babyschlaf. Also ich wurde zum Beispiel bei der 7 Tagesuntersuchung, also mein Kind war eine Woche alt, gefragt, ob mein Kind schon durchschläft.
Oh mein Gott.
Und also bei mir ist es so, diese Fragen gehen zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Sehr aber ich kenne schon manche, die sich da vielleicht dann doch irgendwie von verunsichern lassen. Oder ich meine, du hattest das auch mal in einer Folge erwähnt, dass wenn man oft diese Frage hört, so schläft dein Kind schon durch, dann zweifelt man irgendwie an sich oder fragt sich, ist das jetzt noch normal, dass mein Kind noch 2-3 Mal die Nacht aufwacht oder so?
Ja, wird man auch in Deutschland übrigens auch gefragt, je nach Kinderarzt oder Kinderärztin. Die Frage kommt auch. Also bei jeder U-Untersuchung wurde ich immer gefragt, wie oft stillen sie noch pro Nacht, falls sie stillen? Und schläft es durch und ist es auch gut? So Standardfragen, als wäre das irgendwie so ein 0815-Kind, was alle Kriterien erfüllen muss. Und ich habe einfach bei Kind 2 immer gelogen.
Ja.
Also weil ich einfach der Meinung war, ich gefährde damit jetzt nicht die Gesundheit. Das Kind wurde ja untersucht und vermessen und gewogen und dann war es auch kerngesund, das war dann klar. Aber bei diesen Quasselfragen, wenn ich dann 6 Monate altes Baby habe, ist das schon sein Brei 100% und kommt es nachts nur noch einmal, habe ich immer gesagt, passt.
Ja, ja.
Hatte ich keinen Bock mehr drauf.
Ja, das
kenne ich.
Ja, das habe ich auch bei meiner, also unsere Kinderärztin beziehungsweise Haus- und Kinderärztin, das ist in Frankreich auch sowas, das ist meistens geht es miteinander ein. Also es gibt nicht spezielle Kinderärzte oft, sondern das ist dann die Allgemeinärztin, die dann auch für die Kinder mit zuständig ist sozusagen. Mhm. Und die hat auch gefragt, wie oft kommt ihre Tochter an? Ich weiß gar nicht mehr, wie alt die da war. Ich glaube 2 Monate oder so. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich dachte mir auch so, was soll diese blöde Frage? Keine Ahnung, ob die jetzt 3 oder 5 Mal stillt, kommt auch auf die Nächte an. Manchmal kommt sie öfter an, manchmal weniger oft. Die schläft auch sogar mit uns im Bett. Das habe ich ihr übrigens auch verheimlicht, weil ist ja auch super gefährlich und die braucht ja mindestens ein Likododo, also so ein Beistellbettchen. Und das geht ja nicht, dass sie dann irgendwie mit im Elternbett schläft und Erstickungsgefahr und Decke über den Kopf ziehen und bliblablub. Und ich dachte mir, naja, ich erdrück mein Kind nicht, ich erstick mein Kind nicht. Es ist einfach bei mir, es kuschelt sich an mich. Ich genieße das auch, dass ich an mein Baby gekuschelt schlafe, auch nach wie vor. Steht da das Beistellbett und ist Deko in unserem Schlafzimmer.
Wie bei allen in Deutschland, glaube ich auch. Aber wenn ich das jetzt mal so zusammenfassend raushöre, dann die Franzosen haben jetzt auch nicht die eine Infoquelle, und würden jetzt beim Arzt aber auch nach Sachen gefragt werden, die noch gar nicht funktionieren können. Kann passieren. Und Familienbett ist nicht so das dicke Ding. Also das macht man dann eher heimlich, weil das nicht anerkannt ist.
Oder ja, definitiv. Okay. Ja, es gibt gar keine Familienbetten. Also wenn du das Wort Familienbett übersetzt, ich habe es glaube ich schon in 2 anderen Folgen auch, ich erzähle das immer wieder, diese Anekdote, aber ich habe nämlich tatsächlich nach einem Familienbett gesucht und dachte mir, bestimmt findet man bei IKEA, ich will jetzt keine, oder anderen Alinea oder irgendwelchen großen Möbelfirmen, müsste man doch so ein Familienbett finden oder irgendwie ein Bett, was größer ist als so eine Standardgröße. Oder du findest halt so King-Size-Betten, ich glaube, das ist 1,80 breit, aber ich wollte halt wirklich ein Familienbett, wo 4 Personen reinpassen und du findest das nicht. Es gibt auch keine Übersetzung dafür. Das heißt, wir haben uns dann so eins zusammengebastelt, wir hatten ein Jahr lang ein Familienbett, bis ich dann unsere große Tochter, also groß, die ist ja auch noch klein, aber mir war das dann einfach zu viel. Also ich habe auch Tandem gestillt und ich hatte das Respekt. Gefühl, das war einfach mega das ist anstrengend. Echt,
das habe ich nie gemacht, weil ich wusste, ich bin so der Typ, wenn ich schon ein Kind stille, dann kann ich mein Gewicht kaum halten. Ich wäre Haut und Knochen, glaube ich, bei Tandem, aber ich finde es mega krass, wenn man das macht. Also.
Ja, ich habe mir das auch romantischer vorgestellt, als es war. Also es war auch schön, weil das hat die Kinder, glaube ich, auch sehr zusammengeschweißt. Sie haben sich immer richtig süß so Händchen gehalten beim Stillen. Und ja, auch gerade am Anfang, wo die Große sehr eifersüchtig war auf die Kleine, hat das, glaube ich, schon viel geholfen. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass ich nicht abstillen konnte. Also meine große Tochter genau deswegen, weil sie eben auch schon so eifersüchtig war, nicht abstillen konnte, weil ich so das Gefühl hatte, ich will ihr jetzt nicht auch noch die Brust wegnehmen, wo ich sie schon in Anführungsstrichen entthront habe.
Ja.
Nicht, sie jetzt nicht mehr unsere alleinige Prinzessin ist. Also sie ist immer noch unsere Prinzessin und wird auch ganz schön verwöhnt. Ich würde mal behaupten, auch mehr als die Kleine. Aber das ist so. Ja,
das ja, toll, dass du das. Auf jeden Fall toll, dass du das gemacht hast. Also ziehe ich meinen Hut vor.
Ja, also das war schon echt anstrengend und es war dann auch so am Ende. Ich dachte mir halt auch immer wieder, im Laufe dieser 3 Jahre gab es schon Momente, wo ich abstillen wollte. Aber irgendwie kam dann immer wie so ein Schicksalsschlag, hat sich so angefühlt, wie als würde das Schicksal mir sagen wollen, nee, still sie doch noch nicht ab, weil sie zum Beispiel krank wurde oder es wieder irgendwas gab, wo ich mir so dachte, nee, ich möchte das jetzt doch noch nicht. Und ich glaube, beim Thema Abstillen, also ich habe noch nie abgestillt, deswegen bin ich jetzt auch nicht die beste Ansprechpartnerin dafür, aber ich glaube, man merkt das einfach so, jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Und als ich dann, wobei doch, man kann schon sagen, dass ich abgestillt habe, weil letztendlich habe ich dann nämlich die Entscheidung getroffen und in meiner Idealvorstellung sollte eigentlich meine 3-jährige Tochter irgendwann nicht mehr die Brust selber nehmen wollen, aber das, also soweit ist es nicht gekommen, weil ich dann, mir es einfach wirklich zu viel war und das habe ich ihr dann aber auch gut erklären können und sie hat es auch voll akzeptiert. Also es ist jetzt auch manchmal so, also es ist schon manchmal noch so, dass ihr das irgendwie fehlt oder ich so das Gefühl habe, sie kuschelt sich dann an und sagt so Mama Brust und dann sage ich auch so, ja, dann probier halt nochmal, dann komm halt und mein Mann guckt mich dann komisch an, wie jetzt? Und sie weiß da nicht, kann sie jetzt wirklich mal kurz probieren und dann nuckelt sie vielleicht einmal ganz kurz und sagt dann so, aber Mama, da ist doch gar keine Milch mehr drin, weil ich hatte ihr das nämlich erklärt, also da kommt natürlich noch Milch raus wegen meiner 1-jährigen Tochter, aber ich hatte ihr das halt so erklärt, dass jetzt einfach nicht mehr genug Milch für beide da ist.
Ja.
Und das war auch, war auch so ein bisschen traurig. Sie hat dann auch so, also als ich sie abgestillt habe, hat sie dann so gefragt, Mama, sagst du mir dann Bescheid, wenn wieder genug Milch für beide da ist?
Ach Gott.
Aber sie hat es halt auch voll verstanden. Also es war einfach so, es war mir einfach zu viel und das ist ja dann auch wichtig.
Genau, wenn man die Entscheidung klar treffen kann, man weiß es einfach. Also ich sag's mal so, es muss einem irgendwie reichen, damit man die Kraft hat, das zu tun, weil es einem ja auch ein bisschen leid tut, wenn man sein Kind sieht, dass es dann noch so damit hadert. Ja. Aber wenn man einfach vollkommen davon überzeugt ist, dann klappt die Entscheidung.
Genau.
Auch. Ja, definitiv. Ja. Das heißt, du würdest auf jeden Fall sagen, Familienbett, ihr macht es, die Mehrheit der Franzosen nicht. Du stillst lange, wahrscheinlich auch die Mehrheit der Franzosen nicht.
Ja, und im Durchschnitt 4 Monate. Also, im Durchschnitt 3 Monate? 3 bis 4 Monate. Also das geht ungefähr einher mit dem Wiederbeginn der Arbeit. Also es ist ja auch verständlich, dass man, das ist ja auch eine Herausforderung. Wenn man jetzt sagt, man stillt noch länger, muss man halt abpumpen. Oder man stillt dann eben nur noch morgens und abends oder nachts. Manchmal gibt's dann so einen starken Rückgang der Milch, dass es auch schwierig ist, weiter zu stillen. Also ich kenne einige, die würden gerne weiter stillen oder noch über die 3-4 Monate hinaus. Nur ist es, hängt es halt alles miteinander zusammen. Das ist, würde ich auch gerne betonen, dass es meistens eben nicht so ein bewusstes Abstillen auch ist. Also das erlebe ich hier bei vielen Freundinnen. Sondern dass es einfach was damit zu tun hat, dass sie wieder arbeiten müssen, manchmal auch vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Also ich jetzt zum Beispiel eine Freundin, die ich auch befragt habe, ihr Baby ist 2 Monate alt, jetzt in 2 Wochen beginnt die Eingewöhnung und die stillt eigentlich noch voll, die weiß selber gar nicht, wie das funktionieren soll. Dann musst du irgendwie, also eigentlich muss ein Raum zur Verfügung gestellt werden von der Arbeit, wo du abpumpen darfst, aber ist auch nicht immer so einfach. Also manchmal gibt es einfach keinen weiteren Raum. Das heißt, das sind dann auch manchmal so praktische Entscheidungen. Also die sagt jetzt, nee, ihr ist das auch unangenehm, sie fühlt sich da nicht wohl dabei, sie pumpt nicht ab. Das heißt, sie muss abstillen sozusagen. Also es ist total schade, aber das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es irgendwie, Babyschlaf und Stillen und Arbeit und so weiter, dass es irgendwie auch alles so miteinander zusammenhängt.
Ich frage mich gerade, woher haben denn die Franzosen ihr Mindset? Weil wir Deutschen, das ist ja ganz klar, ne, diese dunkle Vergangenheit, das Dritte Reich, da wurde ja die Mutter so hochgekünstelt, die muss sich irgendwie um alles kümmern, die muss alles leisten. Gleichzeitig müssen die Kinder funktionieren. Das heißt, manchmal denke ich, wir haben deswegen auch oft in Deutschland so ein ewiges sich aufopfern für die Kinder, was ich natürlich in gewisser Weise auch gut finde auf manchen Seiten. Auf anderen kommen wir in Deutschland auch oft gar nicht zur Ruhe. Also wir sehen es manchmal, glaube ich, auch sehr verbissen. Und auf der anderen Seite ist aber, wir verlangen von den Kindern oft viel zu viel, was sie gar nicht leisten können. Aber woher haben die Franzosen das? Ist es einfach eine finanzielle Sache, dass sie sagen, wir müssen halt einfach wieder beide arbeiten gehen, da ist Stillen einfach nicht drin?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist der Hauptgrund.
Also ein rein wirtschaftlicher Hintergrund, dass die Franzosen ihre Kinder schneller ins System pressen. Nur. Also auch mit der Disziplin.
Ja, ich glaube ja. Ja, okay. Ich glaube schon, dass das der Hauptgrund ist. Und auch, dass es einfach es gab ja nie eine wirkliche Exklusivzeit für die Familie nach der Geburt. Das ist ja eher was, also Kinder generell, würde ich mal behaupten, in Frankreich. Mhm. Aber auch gerade bei den Babys, das ist irgendwie nicht so ein großes Thema. Und wie du gerade auch schon angedeutet hast, es ist nicht alles so aufs Kind zentriert. Und ich muss sagen, ich bin da irgendwie mittlerweile auch schon so fast erleichtert, jetzt gerade mit aktuell zum Beispiel 2 kranken Kindern, dass ich die trotzdem in eine Betreuung geben kann, weil ich gerade diese Pause brauche und froh bin, dass ich gerade einfach ein paar Stunden Ruhe habe. Weil in Deutschland halt würde ich mich das, glaube ich, gar nicht so trauen, auszusprechen unbedingt. Also schon trauen, aber man fühlt sich dann gleichzeitig dabei schlecht und denkt so, wie kann ich sowas denken? Und meinem Kind geht es gerade schlecht und jetzt ist ein krankes Kind gerade in der Schule und das andere kranke Kind in der Kita. Also man ist so ein bisschen zwiegespalten, aber die Franzosen oder Französinnen stellen auch sich auch an erste Stelle. Und das ist was, muss ich sagen, was ich auch gut finde, weil man spricht zwar viel über bedürfnisorientierte Erziehung und so weiter, aber man vergisst oft die Bedürfnisse der Eltern. Und Deutschland ist sehr aufs Kind konzentriert sozusagen, ja, oder stellt das Kind immer an erste Stelle und oftmals vergessen sich vor allem die Mütter dabei total oder opfern sich ständig auf. Und ja, man kriegt keine Medaille, wenn man irgendwie selber am Stock geht, ne?
Ja, da hast du recht. Das ist mir auch schon oft aufgefallen. Nur gleichzeitig ist es halt einfach so, bei uns ist das auch so tief in der Gesellschaft drin. Das kriegst du ja auch nicht korrigiert.
Nee, das hat einfach was mit einer anderen Mentalität zu tun. Mhm. Und viele stellen sich die Frage auch gar nicht. Zum Beispiel jetzt die erwähnte Freundin, die ein 2 Monate altes Baby hat. Die sind beide kommerzial, wie sagt man das auf Deutsch? Also arbeiten im...
Kaufmännisch.
Ja, warte mal, wie heißt das denn auf Deutsch? Das gibt's doch nicht. Nicht Bankberater, aber so, oh, mir fehlen die Worte. Kommerzial, also die Sachen verkaufen.
Okay, Sales?
Auch nicht. Ja, ich glaube, doch, ich glaube, warte mal, ich guck mal ganz kurz nach.
Du kannst gerne nachschlagen. Ja. Ich bin auch so oft mit 1000 Fremdwörtern umgeben, dass ich es nicht mehr...
Kommerzial Deutsch.
Es gibt ja Bankfachangestellte. Ich bin ja auch nicht.
Aber so die arbeiten nicht für eine Bank, sondern
Gewerblich hätte ich jetzt gedacht. Was anderes kann ich auch nicht übersetzen.
Außendienst, nee. Hä? Kommerzial Repräsentant, Außendienstmitarbeiter, Verlagskaufmann, kaufmännische Angestellte. Handel. Nee, das stimmt. Ja, irgendwie im Handel.
Wenn es uns nochmal einfällt, sagen wir es.
Also wenn jetzt, wenn jemand zum Beispiel die Finanzen von jemandem übernimmt, wie heißt das denn?
Die Finanzen übernimmt? Bankberater, also Berater?
Ja, so ein Berater, aber ohne, dass man vielleicht gibt es das in Deutschland auch gar nicht so.
Vielleicht nicht.
Ohne, dass man für die Bank arbeitet. Naja, also auf jeden Fall arbeiten beide quasi im finanziellen.
Auch bei uns.
Ja, bestimmt.
Jeder, der jetzt diesen Job macht und uns zuhört, denkt, oh Gott, wieso wissen Ja,
also kommerziell, also die sind ja quasi Berater, Finanzberater? Ja, ich glaube Finanzberater.
Okay.
Oder? Ja, ich glaube, das heißt Finanzberater. Finanzberater. Auf jeden Fall arbeiten die im finanziellen Bereich. Und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht, dass das bei denen finanziell, also dass das das Ausschlagkriterium ist. Weil ich bin auch so vom Typ her, wenn du nicht genug Geld hast, aber unbedingt was machen willst, dann sorg einfach dafür, dass du genug Geld hast. Ne? Also so, dann versuch's irgendwie möglich zu machen. Man hat begrenzte Möglichkeiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die es sich jetzt finanziell nicht leisten könnten, dass sie noch 2 oder 3 Monate zum Beispiel Elternzeit nimmt. Was in Frankreich natürlich das bedeutet, dass man große finanzielle Einbußen hat, denn man bekommt in der Elternzeit nur 400 Euro monatlich.
Wow.
Und das heißt, man ist dann, also wenn du jetzt eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater bist, dann kannst du es dir in der Regel tatsächlich nicht leisten, weil du kannst nicht von 400 Euro leben, du kannst davon noch nicht mal deine Miete bezahlen.
Die auch hoch sind.
Genau.
Zumindest ja. wenn man da ja. in der
Zumindest Paris. Im Großraum Paris, ja. genau.
Okay, ja. und das heißt, Essen ist ja auch teurer. Ich habe es ja, gesehen, ich war ja jetzt, also ja? nicht,
findest
nicht
du?
Also jetzt, ich sage jetzt nicht, oh Gott, Frankreich hat viel, viel teureres Essen, das will ich nicht sagen, aber ich war jetzt auch in Normandie und wir waren auch in Paris ein paar Tage und mir ist schon aufgefallen, es ist geringfügig teurer, also wirklich geringfügig und mhm. manche Sachen kriegst du gar nicht preiswert, also zum Beispiel Nagellack oder so Kosmetik, die du jetzt bei DM hinterhergeworfen bekommst, was nicht heißt, dass es gut ist, aber... Als ja, wäre da so ein stimmt. gewisser ja. Preisstandard, ja. der ist einfach da. Und wenn du Glück hast, kriegst du das. Ansonsten musst du einfach mit mehr rechnen. War so mein ja. Eindruck. Ich finde das
ja, jetzt DM. Aber... Ja, DM, das ist auch genau. sowas, das fehlt mir so sehr. Also nach 10 Jahren in Frankreich ist das immer noch was, was ich... Das, also ich, wenn mich jemand fragt, so was vermisst du an Deutschland, dann sage ich, meine Familie und DM.
Ja, das geht, glaube ich, vielen so. Aber ich fand es einfach geringfügig teurer. Aber wie gesagt, noch kein Vergleich mit Kopenhagen, wo ich auch war, wo ich dachte, boah, krass, das ist ja 7,50 € für ein Cappuccino. Das muss man sich leisten wollen. Dagegen fand ich das jetzt in Frankreich wirklich noch absolut in Ordnung. Aber ich habe einfach gedacht, wenn alles auch ein bisschen teurer ist und dann hat man nur sehr wenig Elterngeld, dann hat man vielleicht noch eine hohe Miete und dann hat man ja auch, das ist ja eine Kaltmiete, man muss ja noch Warmmiete draufrechnen im Kopf. Dann musst du ja arbeiten gehen, um zu
ja,
überleben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Deswegen, ich glaube, das führt auch dazu eben, dass die meisten direkt wieder arbeiten. Und es ist auch einfach, also viele wissen gar nicht, oder was heißt wissen gar nicht, dass es auch anders geht. Es ist nicht so, ja, ich glaube, einerseits möchte man vielleicht, also man möchte vielleicht auch einen Ausgleich haben und dann wieder arbeiten, um was anderes zu machen, als nur in Anführungsstrichen Mutter zu sein. Also das erlebe ich schon auch, aber man kennt es auch nicht anders. Also ich glaube, ich frage mich manchmal, möchten die Französinnen das wirklich so oder können sie sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie es auch anders geht? Weil ich habe schon das Gefühl jetzt bei meiner Freundin, die ein 2 Monate altes Baby hat, dass sie jetzt schon drunter leidet, wenn sie sich vorstellt, dass sie in 2 Wochen die Eingewöhnung beginnt. Weil wer, also welcher Mutter von einem 2 Monate alten Kind fällt das nicht schwer? Ich kenne niemanden. Also ich erlebe das auch hier bei den ganzen kleinen Babys, die ich gesehen habe, bei Tagesmüttern und in Kitas. Es fällt allen Eltern trotzdem schwer.
Und kann man auch sagen, die Kinder haben eine gute Bindung dann zu ihren Eltern? Ich weiß, es ist sehr tief, also es ist sehr schwer zu beantworten, weil die Kinder kennen das ja auch nicht anders und dann... Ist das einfach so? Wahrscheinlich.
Also ich glaube schon, ja. Ich würde in der Regel mal sagen schon. Mhm. Aber es ist schon so, dass man nicht unbedingt wie in Deutschland davon ausgeht, dass nur die Eltern für die oder hauptsächlich die Eltern für die Erziehung zuständig sind, sondern dass man schon auch sehr viel delegiert oder dass es einfach mehr Bindungspersonen für das Kind gibt, was aber überhaupt nicht als negativ empfunden wird, ganz im Gegenteil. Also das ist dann eher so, ja, ist doch gut für das Kind und es ist sogar so, dass dieses Konzept der deutschen Rabenmutter sozusagen ist eher fast das Gegenteil in Frankreich. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin so ein bisschen eine französische Rabenmutter, weil ich eher eine so eine Gluckenmutter bin sozusagen. Weil ich
Ach so.
Also als ich jetzt gerade so das zum Beispiel in der Kita gesagt habe, ja, rufen Sie mich auf jeden Fall an, wenn irgendwas ist. Also so ein bisschen so die fürsorgliche, in Anführungsstrichen, Übermama. Also ich finde das eigentlich nur normal. So dem Kind geht's nicht so gut. Dann sagt man halt so, rufen Sie mich an und ich kann die gerne holen, wenn es ihr jetzt schlechter geht oder so. Und das haben die dann schon wieder so fast belächelt, dass ich so, ja, dass ich mein Kind immer so bemuttere, in Anführungsstrichen, oder so gluckenhaft da irgendwie. Die meinten so, sie rufen mich nicht an. Und die hatten, dann haben die, also meistens ist da dann auch ein Hustkonzert. Ja, wirklich, im Schlafraum. Die meinten dann so, ja, dans le dortoir, tous, also husten da alle. Gerade, weil es jetzt einfach die Saison ist. Und es ist halt aus deutscher Sicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen komisch erstmal, aber irgendwie nimmt es auch sehr viel so Schuldgefühle weg, ne? Also da ist man ist eher so ein bisschen skeptisch, wird so ein bisschen komisch angeguckt, wenn man sagt, ja, die war ja jetzt 15 Monate nur bei mir, jetzt geht sie in die Kita mit 15 Monaten und so nach dem Motto, beruhigen Sie sich mal, jetzt war die doch schon 15 Monate hier in dem Superkokon und die ganze Zeit nur mit Mama, das tut doch ihrem Kind jetzt
lassen
gut, wenn es auch mal...
So nach dem
genau, ja,
deine Situation, genau die gleiche Situation hatte ich auch, nur umgekehrt, mein Kind hat leicht gehustet in der Vergangenheit, ich bringe es hin, weil ich wusste, ich muss zur Arbeit, ich kann nicht und der Husten ist moderat. Die Erzieherin sieht mein Kind schon und guckt schon, alles okay. Und ich habe dann gesagt, ja, es ist alles okay. Und dann habe ich aber gesagt, damit sie mir nicht böse ist, weil ich das Kind abgebe, bitte rufen Sie mich an, wenn ich kommen soll. Und dann war das so ein Blick so, Ja, wenigstens sagen sie das noch dazu. Also komplett anders, krass. Mhm. Ja, natürlich hat man mich dann angerufen.
Oh.
Ja, das ist dann, also ich wurde sehr oft angerufen. Ich musste damals noch, weiß ich noch, da habe ich in Karlsruhe gearbeitet und dann musste ich aber auch lange pendeln und dann war ich teilweise schon um 7 im Büro. Und dann hatte ich gerade einen PC hochgefahren und dann haben die mich schon angerufen und meinten, kommen Sie nur ins Kind ab. Das war dann immer so.
Was macht man dann? Was sagt man dann dem Arbeitgeber? Also ich meine.
Ja, es war damals echt Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe gesagt, er hat dann manchmal teilweise schon gelächelt, gesagt, ja, ist okay, er hat ja auch Kinder gehabt, der war dann verständnisvoll, mein Chef. Ja, ich bin dann gleich sofort zurückgefahren. Am Ende war es einfach nur, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, darf ich darüber reden? Es war eigentlich gar nichts Ernstes. Sie waren alle ein bisschen überempfindlich da damals und dann alle 2-3 Tage musste ich mein Kind morgens wieder abholen und zu Hause war alles wieder perfekt und es hat mich damals aufgeregt, weil es einfach,
ja,
ich kam nicht zum Arbeiten und ich war damals in der Probezeit und das war halt auch so, schaffe ich meine Probezeit, werden wir weiter unsere Rechnung bezahlen können, so eine Sachen gehen einem dann durch den Kopf, ne, weil man wegen Kleinigkeiten sein Kind abholen muss,
Ja, das ist was, wirklich, was ich in Frankreich mittlerweile besser finde, dass da nicht nur das Kind an erster Stelle steht. Klar, die Eltern werden auch angerufen, wenn das Kind Fieber bekommt, aber das fand ich auch interessant jetzt, als wir die Eingewöhnung gemacht haben, also la familiarisation, es ist keine richtige Eingewöhnung im Sinne von Adaptation, sondern Familiarisation ist nochmal so ein bisschen anderes Konzept, kann ich gerne auch nochmal drauf eingehen, aber ist jetzt schon wieder off-topic. Ja. Auf jeden Fall habe ich da mitbekommen, da war nämlich ein Kind fiebrig, also hatte, ich glaube, sogar 40 Fieber, also jetzt auch nicht nur wenig, also irgendwie, wo man sagt, okay, ist ein bisschen erhöhte Temperatur, nicht so schlimm. Und dann wurden die Eltern angerufen und konnten aber nicht kommen. Die haben auch so gesagt, nee, geht jetzt nicht, ne? Eigentlich musst du dein Kind abholen, auch in Frankreich, wenn es Fieber hat. Aber die haben es halt nicht geschafft und haben halt einfach gesagt, ja, also es ist ja dann auch so, dass Krankenschwestern vor Ort sind hier. Also die Krankenschwester hat dann dem Kind auch Paracetamol gegeben, beziehungsweise Dolipran heißt es ja in Frankreich. Aber es ist das Gleiche drin. Also fiebersenkendes Mittel. Muss dann auch nochmal erstmal so eine Inspektion angerufen werden. Also es geht jetzt auch nicht so super easy, dass da einfach die Krankenschwester kommt, dem Kind eben Schmerzmittel gibt und gut ist, aber das war dann schon abgesprochen auch mit den Eltern, also Eltern haben gesagt, sie können jetzt nicht einfach kommen, nachmittags hat dann eben die Krankenschwester dem Kind fiebersenkendes Mittel gegeben, aber dem Kind ging es auch einfach nicht gut, es war total schlapp und ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, ich würde durchdrehen, ne, also als, vielleicht auch, weil ich eben so geprägt bin, aber ich fand das dann so komisch, das so mitzubekommen, dass die Eltern dann um 18 Uhr, also die Eingewöhnung findet in Frankreich auch teilweise später statt. Es war dann so, die Eltern kamen so kurz nach 6, also der Vertrag geht bis 18 Uhr, glaube ich, und die waren dann halt um kurz nach 6 da und meinten so, ach so, ja, und dem Kind geht's immer noch nicht gut und haben sich aber auch nicht so gestresst, ne, und ich habe das, also ich war so zwischen Bewunderung und Verurteilung innerlich, ne, wo ich mir so dachte, wie können die nur und das arme Kind und so, also einerseits, und dann habe ich mich wieder selber so zurückgenommen und dachte mir, warum denke ich eigentlich gerade so, weil ich es nicht kenne, ne, weil das Kind wäre so oder so krank, es wäre zu Hause genauso krank wie hier, nur wäre es dann vielleicht nicht irgendwie noch so dem Krach ausgesetzt und würde sich vielleicht auch wohler fühlen, wenn es einfach Ruhe hätte. Aber ja, warum denken wir so? Weil wir so und so sozialisiert sind, ne?
Also als Kind weiß ich aber auch noch, wie es mir ging, wenn ich Fieber hatte.
Wenn es dir nicht gut ging.
Dann ging es mir richtig elend und das ist jetzt nicht, weil ich das nur so kenne. Da war ich gottfroh, wenn ich zu Hause liegen durfte und einfach nur, ne, wenn ich wusste, ab und zu kommt meine Hand in meine Stirn streicht und sagt, ich bin da. Das ist so, das war für mich gut. Mich hätte das, glaube ich, fertig gemacht. Weil ich glaube, wenn Kinder noch in der Fremdbetreuung sind, dann funktionieren sie anders zu Hause und ich glaube, wenn man Fieber hat dann, und man muss funktionieren, stelle ich es mir einfach wie einen krasseren Workload vor fürs Kind. Also da sage ich jetzt auch an der Stelle, also ich bin auch offen, dass ich sage, verstehe ich total, dass man einfach auch arbeiten muss und eigentlich auch cool, dass man die Kinder auch bei kleineren Erkältungen abgeben kann. Aber bei Fieber, finde ich, sollte man dann schon kommen. Der Körper, der kämpft gerade gegen was.
Ja. Es gibt ich hatte auch das Gefühl, aber dass die Erzieherin auch, also die hatten auch echt Mitleid mit dem Kind und dachten sich auch so, irgendwie blöd, dass die Eltern jetzt nicht kommen. Also ich hatte schon so, ich hab die ja dann so auch so ein paar Stunden miterlebt und dachte mir so, es ist schon einfach irgendwie gerade eine doofe Situation.
Absolut. Aber scheinbar sehen sie es gelassen.
Ja.
Und wie ist es bei euch zu Hause zwischen dir und deinem Mann? Du hast ja auch einen französischen Mann.
Genau.
Habt ihr da seid ihr da auf der gleichen Ebene? Ich habe rausgehört, ihr habt ein Familienbett, das heißt, da macht er mit. Das findet er wahrscheinlich auch gut, aber...
Ja, er fand es, glaube ich, vor allem gut, weil de facto war es dann so, dass er eigentlich auf einer Seite geschlafen hat und ich mit zwei Kindern auf mir auf der anderen Seite. Und jetzt haben wir ja kein Familienbett mehr, weil ich... weil wir ja es jetzt geschafft haben, in Anführungsstrichen, dass unsere dreijährige Tochter in ihrem Zimmer schläft. Mhm. Also die wollte das auch. Wir haben ihr quasi einen Anreiz gebietet. Wir haben ihr, also mein Mann vor allem hat ihr ein neues Bett quasi nicht besorgt, sondern selber gestrichen und hergerichtet. Und das war dann so für sie irgendwie, ja, hätte ich gar nicht unbedingt gedacht, dass das so gut funktioniert. Doch, aber das wir war dann auch wirklich gemacht. So. Ja?
Ja, jetzt waren wir ja, das eigene Zimmer.
Ich war echt erstaunt. Also es war mir, genau, wir haben es ihr schmackhaft gemacht und es hat auch echt funktioniert.
Ja, cool.
Und jetzt ist es sogar so, ja, also es ist schon fast eigentlich jetzt so, manchmal habe ich so einen Wermutstropfen, weil ich mir so denke, boah, jetzt ist sie gar nicht mehr, kommt sie auch gar nicht mehr so in unser Bett, weil ich habe immer gesagt, klar, sie kann doch trotzdem auch noch nachts in unser Bett kommen oder so. Und so dieses, ja, man sagt immer, alles ist nur eine Phase, aber für die, die das gerade zuhören, ist sie so denken, boah, mir ist auch gerade alles zu anstrengend. Es ist wirklich alles nur eine Phase, ne? Ja. Weil jetzt ist es so, meine Tochter will sich nicht mehr von mir ins Bett bringen lassen, sondern nur noch von Papa. Mhm. Und sie schläft nachts in ihrem Zimmer, in ihrem Bett. Und ich darf ihr manchmal noch nicht mal mehr einen Gute-Nacht-Kuss geben oder sie umarmen. Also die ist gerade echt so voll auf Papa fixiert.
Das geht und immer hin und her manchmal.
Ja.
Ja, das kommt auch wieder zurück, dass sie wieder dich
braucht. Ich hoffe, weil das ist schon echt, das ist schon sehr, sehr lange die Phase jetzt so. Dass nur noch Papa sie berühren darf, ins Bett bringen, also umarmen darf, einen Kuss geben lassen und so. Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Das ganze Abendritual soll eigentlich er machen. Außer er ist noch nicht zu Hause. Das ist auch was ich ansprechen wollte, weil das ist ja auch sowas, also was ich auch festgestellt habe bei dieser kleinen Umfrage, die ich gemacht habe, die Zu-Bett-Geh-Zeit ist in Frankreich, ich glaube, viel, viel später als in Deutschland. Also das kannst du mir jetzt sagen, wann gehen die deutschen Babys und Kleinkinder ins Bett?
Ja, also ich kann nur von mir natürlich sprechen, vielleicht vorab, also als meine Kinder noch jünger waren, da war spätestens 20 Uhr für uns einfach Schicht im Schacht, sagt man das so?
Ja,
und
Feierabend.
Je älter sie jetzt werden, desto länger dauert es einfach auch, weil sie natürlich weniger Schlafbedarf haben, das ist einfach so. Es ist auch das ist auch aus der Evolution so begründet, dass Kinder, die älter werden, immer später ins Bett gehen, während die Alten ja früher den Schlaf brauchen, weil sie weniger REM-Schlaf haben. Aber die Kinder, die bleiben immer länger wach, weil von denen würde man nämlich erwarten, dass sie noch auf die Jagd gehen oder das Lager bewachen. Deswegen ist das normal, dass Kinder, je älter sie werden, einfach nicht müde werden und die Eltern denken sich, jetzt schlaf doch endlich, keine Ahnung, wenn die älter sind, mach das Handy weg, ich mach dir jetzt das WLAN aus, es reicht, hör auf zu lesen. Nee, das ist so gewollt von der Evolution, dass die Jüngeren uns ein bisschen beschützen.
Interessant.
Und längerer wach. Ja, mein Mann regt sich mich mal auf, weil unsere Kinder so lange wach sind. Er sagt, wir haben gar keinen Feierabend mehr. Und ich versuche immer zu erklären, ja, kannst du nicht ändern, musst du akzeptieren. Mhm. Von daher, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also ich glaube, ich sehe das ja in meiner Community, wann die meine Beiträge abends lesen, wann die sich nicht mehr so richtig melden können. Ich glaube, die meisten bringen ihre Kinder so zwischen bei Frühaufstehern 18:30 bis vielleicht 20:30 ins Bett. Klar, wenn die Kinder überdreht sind. Manche Eltern müssen auch bis 22 Uhr länger begleiten. Aber ich würde mal sagen, weil man ja in Deutschland so dieses Bild hat, spätestens um 18:30 hat man Abendbrot gegessen.
Mhm.
Dann macht man eine Abendroutine oder sowas. Ne? Also es kommt halt immer auf die Familie an, wie die so getaktet ist. Aber keiner würde jetzt, glaube ich, noch groß 21 Uhr kochen.
Ja, dabei, also 18.30 Uhr sagst du jetzt, 18.30 Uhr ist so die Uhrzeit, wo die meisten Franzosen, würde ich mal behaupten, ungefähr nach Hause kommen. Und wo auch die Kinder, die sind ja auch viel länger in der Regel in der Fremdbetreuung. Und wenn man dann auch noch Zeit mit dem Kind verbringen möchte, ist es ja klar, dass sich das Ganze komplett nach hinten verlagert. Mhm. Und als ich jetzt diese Umfrage gemacht habe, war ich auch erstaunt, dass wir eigentlich diejenigen sind, also unsere Kinder sind so 20, 30, 21 Uhr ungefähr, versuche ich schon, dass die jetzt schlafen, wo die halt auch morgens früh raus müssen. Davor war es auch noch später. Aber jetzt, seitdem die in der Schule und Kita sind, versuche ich schon, dass die so 20, 30, 21 Uhr schlafen. Mhm. Und ich habe echt festgestellt, ich bin die Kinder am frühesten ins Bett bringt, von allen, die ich gefragt habe. Und teilweise, also es fängt so ab 21, 30 an, bis teilweise 0 Uhr. Und also 0 Uhr hat ein Freund von mir oder ein Bekannter geantwortet, dessen Kind Noé, der ist genauso alt wie meine Tochter. Also der ist auch erst 15 Monate alt. Und dann dachte ich so, boah, ist das nicht viel zu spät? Also war erstmal so mein erster Gedanke. Und der ist alleinerziehender Vater. Und der bringt das Kind echt, also nicht vor 23.30 Uhr, 0 Uhr ins Bett. Ich habe dann gefragt, ob er irgendwie schon Müdigkeitsanzeichen vorher feststellt. Dann meinte er so, ja, so ab 21.30 Uhr reibt er sich schon die Augen und ist müde. Aber er hat dann einfach keine Kraft mehr. Und das finde ich auch interessant. Das habe ich auch bei mehreren so gemerkt, dass das auch, also gerade beim Thema Schlaf, ich meine, du sagst es ja auch in mehreren Podcast-Folgen, das ist ja sowas, dass da kommt man manchmal selber als Erwachsener oder als Begleitperson an seine Grenzen. Und ja, gerade wenn das Kind nicht schlafen möchte zum Beispiel oder wenn man selber einfach nicht so die Kapazitäten gerade hat, das Kind so zu begleiten, wie es begleitet werden müsste, um in Ruhe in den Schlaf zu finden. Weil wenn man selber als Erwachsener so daneben liegt und sich denkt, boah, jetzt schlaf endlich, dann ist es ja klar. Also wenn du nicht ruhig atmest oder selber so eine Aggression verspürst, dann kann das Kind ja gar nicht gut zur Ruhe kommen.
Nee, nicht
also
wirklich.
Ist ja irgendwie logisch. Und bei ihm ist es so, ich glaube, er kann einfach nicht mehr so seine, ich glaube, das hängt mit ganz, ganz vielen Faktoren zusammen. Also ich kenne ihn ja jetzt, ich weiß so ein bisschen, was in seinem Leben abgeht und es wundert mich nicht, dass er selber irgendwann auch einfach nicht mehr kann, sozusagen. Und ich habe ihn dann gefragt, was macht er denn dann zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr, ne? Weil mich würde das, glaube ich, viel mehr stressen, wenn ich wüsste, mein Kind ist eigentlich müde und möchte schlafen. Aber ich schaff's nicht. Das ist, glaube ich, auch sehr deutsch, dass man dann halt das Kind wieder so, das schwächste Glied in der Kette, sagt man das? Also das, ja,
ich glaube schon.
Dass man halt ja auf den Schwächsten eingeht, ne? Und sich selber zurücknimmt. Und er sagt dann so, nee, er liegt da und liest und lässt halt den Kleinen noch spielen, bis er quasi todmüde umfällt irgendwann.
Okay, aber ich wollte gerade fragen, er hat ja dann gar nicht Feierabend, aber er ist ja alleinerziehend, das heißt, er hat nicht diesen Anspruch, ich muss jetzt noch mit meinem Partner, meiner Partnerin Feierabend genießen. Wie ist es denn aber bei euch? Also wenn du auch sagst, bei euch war es noch später. Wie habt ihr dann abends noch, weil ihr bleibt ja auf der Strecke auch.
So. Ja, wir sind komplett auf der Strecke. Also unsere Beziehung oder Paarzeit zu zweit ist komplett oder bleibt seit Jahren komplett auf der Strecke. Kann man nicht anders sagen, weil unsere Kinder sind, wie gesagt, noch später ins Bett gegangen. Also eigentlich immer mit mir ins Bett gegangen und mit mir aufgestanden. Also wir hatten eigentlich gar keine Paarzeit mehr.
Okay, bisher. Aber ich glaube, es haben viele in Deutschland auch nicht, weil die Mama immer, also die Mama jetzt ist leider oft so, wegen Stillen oder Nähe und wegen hauptsächliche Bezugspersonen. Aber ich kenne das auch so, die Mama liegt dann irgendwann mit dem Kind im Bett. Keine Ahnung, ab 20.30 Uhr
und dann ist und schläft mit ein und hat auch keine Lust mehr auf.
Lust und keine Kraft. Und der Mann denkt sich, was ist denn hier los? Dann haben die genauso wenig Feierabend wie ihr, wenn ihr eure Kinder einfach später ins Bett bringen könnt, was dann auch wieder dauert, bis ihr dann schlafen, um dann zu sagen, okay, das war's jetzt vom Tag.
Ja.
Also so oder so geht man leer aus als Paar.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch okay. Also ich bin jetzt, wie du auch immer so schön sagst, so in die Akzeptanz gegangen oder denk mir, es ist gerade einfach eine Phase, wo wir nicht, wo unsere Paarzeit zu kurz kommt. Aber es kommen auch wieder andere Phasen und jetzt ist es ja auch so durch Kita und Schule, dass wir uns auch Paarzeit tagsüber zum Beispiel mal nehmen können, dass wir, wenn er im Homeoffice ist und ich zu Hause, dann können wir auch einfach mal gemeinsam Mittagessen oder so. Das ist ja auch schön, dass man jetzt nicht unbedingt so diesen Anspruch hat oder die Erwartung, dass man irgendwie zusammen einen Film schauen muss, wenn die Kinder schon im Bett liegen oder so.
Nee, das klappt doch nicht immer. Man muss halt andere Oasen schaffen, auch für die Partnerschaft. Aber das ist natürlich sowieso nochmal, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung. Also erstmal, glaube ich, muss man an sich selber denken. Weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch nicht Paarzeit ermöglichen.
Ja.
Und du musst ja auch erstmal gucken, dass du wieder in dein altes Leben irgendwie zurückkommst. Aber würdest du sagen, dass ihr jetzt auch noch in der Phase seid, wo ihr noch dran arbeitet? Oder siehst du schon Licht am Ende des Tunnels?
Ja, also ich bin aktuell positiv gestimmt. Zwischendurch war es echt so, als, wie gesagt, alle mich belagert haben gefühlt oder ich beide Kinder gestillt habe, beide im Familienbett mehr auf mir als neben mir geschlafen haben, da hatte ich so das Gefühl, ich kann nicht mehr und auch unserer Beziehung tut das alles gerade überhaupt nicht gut. Man denkt irgendwie auch nicht rational, wenn man kompletten Schlafmangel hat und das über mehrere Wochen oder Monate oder sogar Jahre hinweg. Und und sieht vielleicht dann auch, vermischt dann vielleicht auch Themen, weil an sich, selbst jetzt, wo unsere dreijährige Tochter nicht mehr in unserem Bett schläft, haben wir jetzt trotzdem nicht so viel mehr Paarzeit eigentlich. Aber ja, also ich glaube, also aktuell denke ich mir, wir kriegen das hin. Ich bin irgendwie positiver gestimmt als noch im Frühjahr, wo ich echt so dachte, boah, wir sind irgendwie kurz vor der Trennung, weil wir uns auch irgendwie, also ja, ich glaube, man kann das nicht so vermischen, aber man ist einfach in so einer Dauerüberforderung und auch ja. durch den Schlafmangel, dass man, ja, dass man alles irgendwie dann so radikal sieht und vor allem hat mir das auch einfach, also fehlte mir auch einfach ganz klar Unterstützung und auch, also ich habe das dann immer so, ist ja meistens so, dass man dann die Schuld demjenigen zuschiebt, den man eigentlich am meisten liebt oder den man, man hat dann eben den Partner und man, ja, man wirft dem dann Dinge vor, für die er vielleicht selber auch gar nichts unbedingt kann oder also Sachen, die hier auch einfach normal sind in Frankreich. Ne? Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er erst um 20 Uhr nach Hause kommt, wenn es normal ist, bis 18.30 Uhr im Büro zu sitzen und ja. er anderthalb Stunden Nachhauseweg hat. Ne? Dann ist er halt erst um 20 Uhr da. Und wenn ich den Anspruch habe, dass unsere Kinder um 20 Uhr beim Bett liegen sollen, dann muss ich sie halt hinlegen selber. Und dann brauche ich mich auch nicht beschweren, dass es so von wegen ja fehlende Emanzipation und immer bleibt alles an den Frauen hängen. Es ist halt so. Ne? Wenn ich jetzt auch arbeiten würde, dann auch Vollzeit arbeiten würde, dann ist es ja klar, dass unsere Kinder erst also noch später ins Bett kommen. Mhm. Und das ist auch dann so meine Erwartung. Also ich möchte, dass unsere Kinder spätestens um 20 Uhr, dass da Ruhe ist einfach, dass die so langsam in so einen Abend, in so eine Abendruhe kommen.
Ja.
Und ja, das ist schon ein Konflikt in Bezug auf Baby- oder Kleinkind-Schlaf. Aber das ist auch was, was ich jetzt nicht mehr so, also im Frühjahr war ich so, dachte ich mir, boah, das kann doch nicht sein, dass er nicht einfach früher nach Hause kommt, so wie deutsche Väter es auch machen.
Naja, auch nicht und, ganz, wenn ich dich trösten ja. darf. Also okay. je nach Verantwortung im Job hat man da auch dann so vielleicht einen, der so zwischen 19 und 20 Uhr dann mal da ist. Und dann denkt man sich auch, ja super, dann mache ich jetzt meine Kinder alleine Bett fertig. Und ja. Also ich glaube, es kommt immer drauf an, aber ja, das äußere Bild, was ich auch in meinem Umkreis hier erlebe, ist Väter, die super früh da sind, die mithelfen. Obwohl wir in Deutschland. Ja,
da, mithelfen,
nicht so,
das ist schon der Fall. Also ich würde sagen, also bevor wir Kinder hatten, hat er, war, also das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema, aber hat er eigentlich viel, viel mehr gemacht als ich im Haushalt. Und es war zum Beispiel jetzt gestern Abend habe ich noch mit einer Freundin telefoniert, eben zum Thema Babyschlaf, weil ich die auch befragt hatte. Und in der Zeit hat er gerade unten noch das ganze Haus geputzt und ich war total überrascht, weil es war irgendwie nach 10 Uhr abends. Und solche Sachen, also da bin ich dann wieder positiv überrascht, dass er sowas auch macht. Also er sieht einfach, was gerade ansteht an Arbeit und das ist, also da sind wir schon mindestens 50-50, wenn nicht er sogar mehr macht, muss ich fairerweise sagen. Also obwohl
macht
er
gerne? Also putzt er
ja,
gerne?
Er macht es, ja,
ah, okay.
ja, also ich glaube, er mag Ordnung, definitiv. Er kocht auch super gerne, der ist der typische Franzose in Anführungsstrichen. Also der kocht auch super gut und der hat ja auch eine Kochausbildung gemacht.
Hast du mal gesagt, in der Story, ja. ja. Habe ich gedacht, ja. wow, das ist auch viel, ja. viel Workload.
Das,
ne,
ist, das ist super viel Workload, ja. Und das ist auch, da haben mir auch manche schon gesagt, also immer wieder, wenn sie meine Storys sehen und sehen, was er so kocht, dann beneiden mich auch viele drum.
Ja,
und
ich beneide dich so, auch, obwohl man auch gut kochen kann, aber so wie du das immer rüberbringst, wenn er mal was bei dir kritisiert,
ja,
dann
das
ist es
schon, ja, das ist
sehr fachlich
sehr
bei
hohes,
ihm.
Ja, ja, der hat einen sehr hohen Anspruch. Das ist super nervig für mich, weil ich bin eher so, ja, ich mag eher so, also
mal eine Packung Nudeln mit Pesto.
Genau, boah, sowas, das geht für ihn ja gar nicht. Ne? Das ist dann isst er das so und sagt so, ah, ça fait pas plaisir. Also das macht jetzt...
Das macht keinen
das,
Spaß oder
genau,
keine Freude.
Ja, das ist, ja. Genau, so das ist, er isst
aber
schon,
aber... es ist auch
aber,
hart, ne? Also es ist auch
ja.
eine harte Kritik. Also
ja.
es ist schon so, dass ja. man sich denkt... Ach, kannst du es nicht für dich behalten, oder?
Ja, ja, wobei, also
kann
Pesto,
er nicht.
Nudeln mit Pesto, nee, aber er ist halt auch einfach da sehr, also der ist schon knallhart, muss man sagen. Und er sagt dann auch
wow.
so, das musst du schon aushalten können. und es stimmt ja auch, ne? Also ich bin ja auch froh, dass er dann Sachen, ja, verbessern möchte, aber es ist, manchmal sage ich ihm auch so, boah, es kommt aber auch drauf an, wie du es sagst.
Mhm.
Und er stellt mich so dar, als könnte ich noch nicht mal Nudeln kochen. Ne? Letztens meinte er zu mir, ja, du hättest die mindestens noch zweimal umrühren müssen, die kleben alle aneinander und so nach dem
Ach
Motto,
je,
als wäre ich zu doof zum Nudeln kochen.
Technische Kritik.
Boah, ja.
Aber
oder
was
wenn
würde
die,
er denn anders machen,
nicht,
wenn er Nudeln kocht? Okay, er würde sie wahrscheinlich
er würde das, genau. Ja, ich habe die halt gar nicht umgerührt. Und dann, da waren halt so ein paar, die zusammengeklebt waren.
Ach so.
Und dann meinte er, dass ich die, ja, also da habe ich gesagt, ja, ich stehe da doch nicht die ganze Zeit und rühre da dauernd um. Ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen dauernd und ein-, zweimal umrühren. Und da hat er schon auch recht, ne? Das sind dann so Sachen,
okay.
wo ich einfach, mir macht's halt einfach keinen Spaß.
Ja,
also,
klar, du machst
klar
es einfach
so
aus Pflicht. Und,
ich mache es aus Pflicht
ja.
und ihm macht's halt wirklich Spaß. Und er ist dann auch so, boah, zum Beispiel, wenn ich eine Blätterteig-Tart mache oder Quiche, also es ist auch nicht so, als würde ich jetzt gar nichts machen, ne? Weil das auch immer dann so, ich dann immer so dastehe, als wäre ich jetzt so der Super-Depp in der Küche. Aber ich finde das jetzt auch nicht, also ich finde das auch eigentlich schon ganz gut, wenn man so ab und zu eine Quiche macht oder eine.
Was ich schon viel Arbeit finde, wenn ich mal ehrlich sein darf. Also das klingt jetzt ja, auch ist
so. Ja, er würde dann irgendwie den Blätterteig noch selber machen und nicht gekauft kaufen, weißt du? Also der ist so, der hat halt einfach unheimlich hohe Ansprüche.
Aber
und
da
der
braucht man halt auch Zeit.
Ja, man braucht Zeit. Ja, und das ist auch sowas, wenn Leute mich beneiden, sage ich immer so, boah, ihr wisst gar nicht, wie nervig das ist, wenn er dann stundenlang auch noch in der Küche steht und ich mich dann weiterhin um die Kinder kümmern muss. Dabei habe ich eigentlich so die Hoffnung, dass er dann übernimmt und dann sagt er, ja, dann koch du, ne? Also es ist dann manchmal so, dann gibt er mir irgendwie Anweisungen, er spielt mit den Kindern, ruft irgendwas aus dem Wohnzimmer und ich stehe in der Küche, aber mir macht's halt keinen Spaß. Also es ist irgendwie auch so ein, ja, es ist eigentlich ein Luxusproblem, ne?
Ja,
also
aber so, irgendwie wir streiten auch uns interessant, ne, wie ihr euch da zusammentut und da aufeinander am Ende zugeht. Bei mir ist es, da muss ich sagen, habe ich vielleicht, also ich werde selten für mein Kochen kritisiert. Bei mir ist es eher so, wenn es wirklich richtig schlecht ist, mal, dann sagt er nicht, dann sagt er nichts. Dann ja. Weiß ich, es schmeckt ihm nicht. Dann sag ich sogar, sag doch mal was. Also mir schmeckt das und das jetzt nicht, sage ich. Ich glaube, es fehlt Salz oder irgendwie ist es heute nichts geworden. Dann sagt er immer noch nichts und sagt,
Also es ist auch, ich muss fairerweise sagen, wenn ich selber zum Beispiel nur Nudeln mit Tomatensauce mache und ein bisschen Käse drüber, damit es nach irgendwas schmeckt, dann sage ich selber, das ist jetzt kein tolles Essen, das schmeckt mir jetzt auch nicht so. Und dann sagt er, wie ist das für ein Plaisir oder so, ne? Und wenn ich dann mich wieder aufrege, dass er mich kritisiert, dann sagt er, du hast doch gerade selber gesagt, dass es jetzt kein tolles Essen ist, ne? Aber ich glaube, man hat halt auch einfach schon so hohe Ansprüche, dadurch, dass er einfach so gut kocht und auch so, der hat halt auch so, also ich glaube, das kommt auch durchs Ausprobieren einfach, weil ich sage dann immer, ja, du hast da so ein Esprit logique, irgendwie logisches Verständnis, was jetzt noch für ein Gewürz dazu kommt oder so, dann sagt er, nee, das hat doch nichts mit Logik zu tun, sondern einfach durch Ausprobieren, weil ich denke mir dann so, wenn was fehlt, dann denke ich mir nicht, ach ja, jetzt mache ich noch ein bisschen Kümmel rein und dann ist das ganze Essen aufgepimpt, sondern ich denke mir so, irgendwas fehlt, aber ich weiß nicht was und ich habe dann auch irgendwie, also ich denke dann nicht, ach ja, da mache ich jetzt hier noch ein bisschen Paprika und dann noch ein kleines bisschen Chili und dann und noch davon ein bisschen was und dann davon, also irgendwie traue ich mich dann, glaube ich, auch nicht so richtig. Also er sagt auch immer so, ja, wenn ich ein Gewürze nehme, dann mache ich so wenig rein, das bringt dann auch gar nichts. Dann brauche ich auch gar keine Muskatnuss noch drüber machen, wenn ich da irgendwie einmal kurz so drüber reibe oder so, ne? Also entweder ganz oder gar nicht. Und auch so dieses droit à l'erreur, also dann so Mut zum Fehler machen. Okay. Er macht auch manchmal Sachen, die, wo er dann sagt, nee, das ging jetzt gar nicht, das hat er jetzt im Airfryer versucht. Und das muss er das nächste Mal auf jeden Fall in der Pfanne machen, weil das ist gar nichts geworden.
Und wahrscheinlich ist dann trotzdem noch lecker.
Ja, ich fand's auch lecker. Ja. auch im Airfryer.
Aber ich kann mir, es klingt so, als wäre auf jeden Fall jemand, mit dem du gut diskutieren kannst.
Voll,
Jemand, der sehr logisch und sehr, sehr bedacht auch seine Argumente vor dir vertritt. So klingt es für mich. Ja. Und ihr habt jetzt aber nicht, was jetzt die Erziehung eurer Kinder angeht oder vielleicht das Schlafen, ja, gab es da starke Differenzen oder wart ihr da?
Also beim Thema Schlafen würde ich sagen, nicht unbedingt. Mhm. Erziehung ist jetzt, ich habe ist eine andere Nummer. ich habe die nächste Podcast-Folge bei mir, da geht's um das Thema Stress in der Beziehung sozusagen oder Streit in deutsch-französischen Beziehungen. Und ich habe, glaube ich, ohne Mist 3 Stunden geredet und eine Freundin meinte zu mir, das ist bestimmt nur Teil 1. Du hast bestimmt so viel, also einfach so die ganze Wut rausgelassen, was alles in der Deutsch, also die ganzen Konflikte in der deutsch-französischen Beziehung, gerade beim Thema Erziehung, also hat sie so spaßeshalber gesagt. Ich weiß nicht, wie ich das kürzen soll, dass das irgendwie auf, also es wird wahrscheinlich trotzdem eine 2-Stunden-Folge, weil ich da echt einfach alles erzählt habe, was mich nervt. Aber beim Thema Babyschlaf, muss ich sagen, hat er doch sehr auch mir das überlassen einerseits, weil ich ja auch diejenige bin, die stillt und er hat mir da auch einfach vertraut und auch ist auch selber da sehr intuitiv, würde ich sagen. Schön. Und er ist da auch, er ist selber sehr autoritär erzogen worden und in allen Erziehungsaspekten, sag ich mal, war da irgendwie schon vorher meine Angst, dass er da vielleicht Dinge unreflektiert oder reflektiert übernimmt oder vielleicht auch manchmal unbewusst übernimmt. Und das war zum Glück oder ist zum Glück gar nicht der Fall. Also das ist eher im Gegenteil so, dass er sich bewusst Zeit nimmt, auch gerade mit dem Einschlafritual, dass er sich dann mit Emily wirklich die Zeit nimmt, 1 bis 2 Bücher zu lesen. Ich sage ihm immer, bitte nicht mehr als 2 Bücher. Also da bin ich eher diejenige, die ihn so ein bisschen stoppt. Ich glaube, man sagt das ja auch, weißt du vielleicht auch besser, aber man sagt ja, glaube ich, auch, ne, man sollte ja nicht mehr als 2 Bücher oder so vorlesen abends.
Also oder wenn, dann das Gleiche immer wieder.
Okay, ach so.
Damit es langweilig wird, weil Kinder dann vielleicht automatisch sagen, jetzt will ich nicht mehr lesen.
Ah, okay.
Ja, das könnte ein Trick sein, muss nicht klappen, aber ja. Ja, es kommt ja darauf an, ob man sein Kind dann übermüdet beim Lesen, ne? Also ob
ja, das und er übermüdet sie schon oft, finde ich. Also ich denke mir manchmal so, sie könnte jetzt einfach schlafen. Das wäre jetzt vielleicht eine Sache von 10 Minuten, bis sie wirklich schläft. Und er genießt es dann, glaube ich, aber auch abends so. Das ist nachgetragene
Liebe, oder?
Ja, voll, voll. Das ist auch manchmal nämlich dann auch so nachts, wenn die zum Beispiel sich gar nicht gesehen haben, weil ich meine Kinder ins Bett bringe. Also vor allem bei der Dreijährigen ist das so. Bei der Einjährigen fängt das jetzt so langsam an, dass sie auch viel mehr so Papa, wie sagt man, reklamiert?
Einfordert.
Nicht reklamiert, einfordert, genau.
Ja.
aber bei der Dreijährigen ist es echt so, wenn sie keine Zeit mit Papa hatte, dann möchte sie das nachts aufholen und dann ruft sie ihn so um 3 oder 4 Uhr morgens und ruft dann so lange Papa, 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 bis er rüberkommt. Und manchmal höre ich sie dann echt noch so eine Stunde quatschen. Die erzählt dann irgendwie so ihr ganzes Leben gefühlt.
Oh Gott,
und ich höre die dann so aus dem, ja, finde ich auch eigentlich mega süß, aber auch total nervig.
Aber er ist auf jeden Fall ein engagierter Papa.
Ja, das stimmt. Ja, kann man nicht anders sagen.
Okay.
Das kann man nicht anders sagen. Und gerade beim Thema Babyschlaf, also als ich ihm auch gesagt habe, ja, wir unterhalten uns dann, also ich habe ein Interview zum Thema Babyschlaf, meinte er so, ja, und was ist denn da anders bei den Franzosen? Also ich glaube, er ist da auch einfach sehr offen so dafür, also ihm ist es eigentlich egal, so machen es die Deutschen, so machen es die Franzosen, sondern es ist ihm einfach wichtig, dass es für uns gut läuft.
Mhm.
Und ja, und ich glaube, als ich ihm dann gesagt habe, es ist doch total vieles anders. So, die Franzosen bringen ihre Kinder viel später ins Bett. Die haben auch andere Erwartungen an die Kinder. Genau, das ist auch noch was ich ansprechen möchte.
Mhm.
Weil das habe ich auch bei dieser Umfrage rausgehört. Es ist schon so die Erwartung, dass die Kinder alleine einschlafen, ohne dass die Eltern dabei bleiben. Und als ich ihm dann gesagt habe, du bist eigentlich eher wie ein deutscher Papa, also es gibt ja schon viele, würde ich jetzt mal so behaupten, oder was ich beobachte, ist es schon so, dass man das Kind nicht alleine lässt.
Ja, wir machen schon viel bedürfnisorientiert in Deutschland.
Sehr, sehr viel bedürfnisorientiert und dass du nicht das Kind irgendwie, dass es weint, alleine einschläft, das gibt es in der Regel eigentlich nicht so. Würde ich mal behaupten.
Also das ist bei uns, also ja, man kennt nicht alle Schichten so, aber ich würde schon sagen, das ist eigentlich nicht okay und bei uns. Also die Kinder kriegen eine Begleitung bis in den Traum.
Ja.
So,
ja. Und da habe ich ihm so gesagt, du bist da eigentlich eher deutsch, ohne es zu wissen.
Ja, ist er schon.
Da hat er auch gelacht. Ja, hat er auch gelacht, weil ihm das nicht so bewusst war. Und auch bei der Umfrage habe ich gemerkt, das ist okay für viele, das Kind 5 bis 10 oder manchmal sogar 15 Minuten, was ich schon viel, viel, viel zu lange finde, weinen zu lassen, beziehungsweise auch nicht so richtig weinen. Also ich habe da nochmal nachgefragt, so ja, weint denn das Kind dann und ruft nach dir und will, dass du zurückkommst und du kommst nicht zurück? Und dann hieß es so, ja, El Shal oder El Ral, so das ist eher dann so ein Meckern oder so ein, ja, so ein Zeigen, ich finde das jetzt nicht gut, Mama oder Papa, dass du mich jetzt hier alleine liegen lässt, aber man schläft dann halt irgendwann so ein. Und was ich rausgehört habe, bei allen 7 übrigens, ist schon, dass die Erwartung ist, längerfristig zumindest, dass das Kind alleine einschläft, dass man nicht dabei bleiben muss, ja.
Finde ich uncool, muss ich sagen. Aber die kennen es wahrscheinlich nicht anders.
Und, ja, und ich glaube, sie denken sich halt auch so, ja, das sind alle Bedürfnisse gestillt. Also zum Beispiel bei einer habe ich dann gefragt, ja, was ist denn, wenn das Kind nach dir ruft? Und würdest du dann nicht nochmal zurückkommen? Dann meinte sie, ja doch, vielleicht 2-mal, aber beim 3. Mal nicht mehr. Und habe ich gesagt, ja, und was ist denn dann bei den 2-mal? Was will das Kind denn dann von dir sozusagen? Einmal wollte es noch was trinken, dann wollte es einmal noch aufs Klo. Und dann ist für sie so, ja, die Grundbedürfnisse sind gestillt. Was kannst du denn da noch wollen? Dann denke ich mir, ja, vielleicht einfach Nähe, vielleicht einfach noch, keine Ahnung, irgendwas anderes evakuieren vom Tag, irgendwie, weiß ich nicht, ne? Manchmal ist es ja für uns nicht unbedingt logisch und man denkt sich so, eigentlich müsste das jetzt reichen, aber es ist noch was, ne?
Ja, das ist eigentlich interessant. Also das heißt letztlich, dein Mann, der geht da auch seinen eigenen Weg.
Ja,
was nach außen hin deutsch anmutet, aber er geht seinen Weg, weil es ihn vielleicht nicht interessiert, wie es andere machen, sondern er hat seine Vorstellung. Das heißt, er ist dann irgendwie jemand, der nicht nach außen so viel guckt auch.
Ja, glaube ich schon.
Er ist auch nicht bei Instagram, ne? Ich glaube, es interessiert ihn einfach nicht, was andere machen.
Es interessiert ihn überhaupt nicht, was andere machen. Ja, er versteht überhaupt nicht den Sinn von Instagram. Also er denkt sich so, er versteht auch nicht, wenn ich da irgendwie mich durch Stories scrolle irgendwie, warum, also wie kann ich dann, oder wenn ich dann sage, boah, bei der und der ist das und das oder irgendwie irgendwas Trauriges oder so oder mich das dann betrifft oder betroffen macht, denke ich, das kann er überhaupt nicht nachvollziehen, vor allem manchmal bei Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne.
Ach so.
oder ja, ich meine, zum Beispiel, wir haben uns ja auch noch nie persönlich gesehen und ich würde jetzt trotzdem sagen, wir kennen uns. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, deinem Kind geht's nicht gut, dann würde mir das selber total leid tun, weißt du, ja, sowas kann er so gar nicht. Sowas kann er halt gar nicht nachvollziehen.
Ah, ja, okay. Der ist vielleicht halt schützt weniger er sich auch empathisch. Oder so. Ja, oder?
Ja, ich glaube, das hat aber auch wieder was mit der Erziehung zu tun. Das ist jetzt wirklich sehr, 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 sehr weit ja, wieder gegriffen. Aber ich glaube, das hängt auch schon so damit zusammen, dass man, also unsere Generation ist in Frankreich nicht bedürfnisorientiert erzogen worden. Definitiv nicht. Es gibt schon jetzt langsam eine bedürfnisorientierte Welle, definitiv. Mhm. Aber es ist was, also da haben die Deutschen, finde ich, einen großen Vorsprung. Und vor allem wurden wir teilweise ja, also auch nicht alle, aber viele durften zumindest ihre Gefühle zeigen. Und das erlebe ich nicht in meiner Generation in Frankreich. Und ich glaube, dass das alles, also ich muss sagen, bei der Umfrage war ich jetzt schon mal positiv überrascht, dass niemand irgendwie diese Färbermethode oder andere fragwürdige Methoden angewandt hat.
Ja.
Aber ich erlebe schon eine Überforderung und dass man bei vielen Sachen so diese Erwartung hat, das Kind muss alleine einschlafen, das ist aber noch nicht der Fall. Und man hat, also zum Beispiel eine Freundin hat auch gesagt, sie hat das mal probiert, sie hat das Kind mal schreien lassen und es hat das Gegenteil, also das Gegenteil ist passiert. Das Kind hat sich überhaupt nicht beruhigt, sondern es hat sich immer weiter reingeschrien und war dann gar nicht mehr müde und war einfach nur noch sauer und wütend und keine Ahnung was, aber alles und nicht müde. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also es war eher so, ist eher so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, wie man mit so starken Gefühlen umgeht. Und das ist ja auch eins von deinen Herzensthemen. Und das sehe ich immer wieder so, dass das ist bei dir, du sprichst ja auch oft darüber, dass wir, wie wir uns selber als Erwachsene erstmal begleiten.
Mhm.
Dass wir selber imstande sind, unsere Kinder zu begleiten. Und das finde ich, ist eine Riesenherausforderung in Frankreich. Dass die Franzosen es einfach nicht besser wissen. Einfach weil sie selber das überhaupt nicht damit in Berührung je kamen. Also ich erlebe das so oft, dass ständig Gewalt angedroht wird, dann passiert aber dann nicht unbedingt was danach. Also ich gebe dir jetzt gleich einen Klaps auf den Hintern, wenn du nicht aufhörst. Dann kommt aber kein Klaps auf den Hintern, sondern und dann kommt so manchmal so die Frage an mich bei Freunden so, ja, was würdest du jetzt machen mit deiner bedürfnisorientierten Erziehung hier?
Echt
so.
Jetzt, ja.
Ja, und dann denke ich mir ja, vielleicht einfach sagen, du kannst gerade nicht mehr, dann gehe ich jetzt mal kurz hin zu deinem Kind. Also es war jetzt zum Beispiel vor vor 2 Wochen, als wir in so einem Freizeitpark waren, war dann eben, also sind unsere Kinder weggerannt und dann hat ein Freund von mir hat dann eben seinem Kind Gewalt angedroht, wenn es jetzt nicht in unserem Sichtfeld bleibt, ne? Und dann meinte ich so, bevor du jetzt irgendwie nochmal in so eine Situation kommst, wo du selber eigentlich in so eine Not gerätst, dann sag mir doch einfach, kannst du mal eben hingehen? Weil wir sind ja mehrere Erwachsene gerade. Wir haben die Möglichkeit zu delegieren und selber mal kurz durchzuatmen. Und
sonst delegieren sie ja auch alles weg.
Ja, stimmt.
Dann können sie da doch auch mal delegieren und sagen, ja. ich werde nicht mehr ich selbst. Ja,
ja.
Okay. Ja. Und dann...
Aber das ist dann irgendwie der erste Schritt zu sagen, da gehört ja auch viel Selbstreflexion ich weiß nicht mehr.
Selbstreflexion und man muss dann aber auch das tut auch weh, zu erkennen, ich krieg's gerade nicht hin.
Ja.
Und zu sagen, ich muss es jetzt abgeben. Oder weil so wie ich es jetzt machen würde, wäre es ja falsch. Das ist ja auch schmerzhaft, das einzusehen.
Ja, ich glaube, man merkt halt auch, also gerade jetzt in dem Alter von unseren, in Anführungsstrichen, großen Kindern, so bei den Dreijährigen, die hat ja auch verstanden, dass ihr Vater irgendwie dann was androht, was der dann nicht durchzieht und die nimmt ihn dann auch gar nicht ernst und er, weil die eh weiß, der wird sie jetzt nicht schlagen, aber das ist natürlich, also von dem Standpunkt dann dahin zu kommen, zu sagen, ich drohe es ihr erst gar nicht an, da, so weit ist er dann doch noch nicht.
Okay. Ja, vielleicht ist das so ein kleiner Zwischenschritt, den viele Franzosen erstmal machen müssen, bis sie sich überlegen, was kommt vor dem Drohen. Also lieber das erstmal als schlagen, klar. Aber vielleicht müssen sie diese Transformation durchlaufen, damit sie irgendwann auch nicht mehr mit Gewalt drohen.
Ja.
Weiß ich nicht, dass es so eine Art Zwischengeneration ist oder so.
Ich glaube, das dauert mindestens, ich glaube, dass unsere Kinder in Frankreich die Generation werden, die das so machen, wie wir es in Deutschland aktuell versuchen. Also ich glaube, es ist wirklich so um eine Generation verschoben.
Wow, das ist echt spannend. Also wirklich, finde ich wirklich, weil ich frage mich ja trotzdem, selbst wenn sie es bedürfnisorientierter lösen, dann hat das ja auch Auswirkungen auf das ganze System dort. Weil
total,
Disziplin braucht total. Ja trotzdem. Disziplin wird ja trotzdem gefordert, weil die ja früh funktionieren müssen, ja, und der Frontalunterricht, ja, später und so weiter.
Das, ja, wird jetzt dann, ja, auch schon, ne? Auch schon mit 3. Es ist ja, meine Tochter ist in der Vorschule, aber oh, es gibt, boah, es ist jetzt nicht so wie bei uns in der Grundschule, dass sie die ganze Zeit sitzen müssen, was auch einfach nicht möglich ist bei 3-Jährigen. Aber es gibt feste Unterrichtszeiten, ja, und dann, übrigens muss ich auch gleich los in die, ja, Schule, apropos. Also bis 15 kann ich noch, ja, dann muss ich
los. Ich wollte dazu nur kurz was sagen. Ich hatte, ja, damals den Film gesehen, Blau ist eine warme Farbe. Ich habe den Film mehrfach gesehen, den finde ich mega krass. Und da ist auch eine von den beiden eine Grundschullehrerin, also Ecole Maternelle, glaube ich. Und da sind die Kinder super klein gewesen, hatten aber irgendwie Unterricht. Und ich habe mich damals immer gefragt, wie geht denn das?
Aber dann, ja, also Ecole Maternelle ist ja wirklich Vorschule, ne? Also das, ja, ist nicht Grundschule, sondern Vorschule. Und es ist ja hier auch wirklich Schulpflicht ab 3.
Ja.
Und ja, die haben dann feste Unterrichtszeiten, wobei die Unterrichtseinheiten
sind. Aber die schlafen auch, oder?
Ja, nachmittags das, in der Petite-Sektion.
Ja, wo also noch alle hingelegt im Film. Ja, das, ja, fand ich krass. Dass, ich dachte, ja, hä, Unterricht, aber noch schlafen? Ich habe es damals nicht verstanden. Ja,
ja, ja, ich ehrlich gesagt blicke ich auch immer noch nicht so ganz durch, wenn meine Mama dann immer das alles so ein bisschen versucht, weniger dramatisch darzustellen, weil ich ja echt die Krise bekommen habe, bevor sie jetzt eingeschult wurde.
Mhm.
Habe ja auch 3 Podcast-Folgen dazu gemacht, weil das war irgendwie so ein bisschen meine Therapie, dass ich so mir alles von der Seele reden musste, was mich daran nervt, an dieser Schulpflicht ab 3. Das finde ich so absurd, ne, dass so 3-jährige Kinder irgendwie schon in so ein System gezwängt werden. Meine Mama sagt dann immer, ja, aber es ist doch ein Kindergarten. Und es stimmt schon, dass es sehr viel vom Kindergarten hat, aber es gibt schon so feste Zeiten einfach für Vorlesen, für Aktivitäten, wo die dann malen, wo die auch wirklich sitzen bleiben müssen dabei. Die machen dann auch so Sachen wie, jetzt haben die zum Beispiel letzte Woche einen Kuchen gebacken. Also die machen schon auch ja coole Sachen.
Dann.
Ja, okay, ja. Aber die haben dann halt feste Zeiten. Dann haben die um 10.30 Uhr Pause, wo die dann alle in den Pausenhof rausgehen bis 11 Uhr. Dann haben die eine halbe Stunde morgens. Also die haben wirklich so eine Art Stundenplan. Dann haben die eine halbe Stunde jeden Morgen Sport. Dann eben um 11.30 Uhr Mittagessen, beziehungsweise für die abgeholt werden, also es sind nur 2 Kinder in der Klasse eigentlich,
ja,
also meine Tochter und noch ein anderes Kind, da sind die Eltern eben nicht gerade erwerbstätig, sodass sie die Möglichkeit haben, das Kind auch früher abzuholen, weil bei allen anderen ist es dann so mindestens bis 16.30 Uhr.
Mhm.
Da ist dann eigentlich jetzt nur noch, also die essen zum Mittag, dann schlafen die und dann um 15 Uhr werden alle geweckt, wenn sie nicht eh schon wach sind. Und dann ist nochmal 1,5 Stunden, also eine Stunde nochmal eine Aktivität und eine halbe Stunde nochmal, also ich glaube 15 Uhr bis 15.30 Uhr ist nochmal Pause, also auf dem Pausenhof, wo dann alle Klassen auch vermischt sind, also 150 Kinder quasi zusammen draußen spielen.
Das ist viel.
Ja, mit 2 Aufsichtspersonen. Das ist auch so krass,
wow,
finde ich. Also es ist einfach,
müssen die ja hören.
Ja, Personalmangel, okay, und so weiter. Also ich glaube, die finden das selber auch nicht gut. Aber das ist schon krass. Also das ist wirklich was, damit habe ich auch zu hadern, muss ich ganz klar so sagen, weil ja, wenn da was ist, also wie sollen 2 Erwachsene auf 150 Kinder gucken können? Das geht einfach nicht.
Ich kann ja teilweise manchmal nicht alleine auf 3 gucken hier,
ja,
zu Hause.
Ja, ja.
Okay, also du hast auf jeden Fall mega viele Themen, die du auch da schon in deinem Podcast angeschnitten hast. Also ich wollte nur mal kurz vorab, ne, du hast einen Podcast, der heißt Ulala, der Frankreich-Podcast, oder?
Genau, ja.
Dann,
ja,
bist du auch auf Instagram, ich glaube Feli_in_Paris.
Genau.
Habe ich es,
ja,
richtig gesagt?
Ja, richtig.
Genau, gesagt. Weil du hast ja gesagt, du musst los. Ich weiß ja, du sollst ja nicht zu spät kommen. Ja, vielleicht machen wir auch noch eine weitere Folge.
Super, ne, gerne. Ich glaube, wir könnten uns noch Stunden unterhalten.
Ja, ich glaube auch. Und also ich werde dich auf jeden Fall in die Shownotes packen, dass man dich finden kann. Und vielleicht willst du ja, cool, abschließend noch irgendwas sagen.
Ja, ich wollte noch was sagen.
Ja.
Ich wollte eigentlich noch viel sagen, aber nochmal zum Thema weinen lassen, weil das ist ja schon so ein bisschen das deutsche Klischee, dass die Franzosen ihre Kinder weinen lassen. Und es ist definitiv was dran. Ich glaube, an jedem Klischee ist was dran. Aber ich finde, es ist schon so, dass man irgendwie versucht, sich, dass man selber merkt, es funktioniert eigentlich nicht. Also das erlebe ich jetzt zumindest bei meinen Freunden und die 7 Personen, mit denen ich jetzt nochmal ausführlich drüber gesprochen habe. Aber ich möchte auch noch sagen, dass es immer noch besser ist, als das Kind zu schütteln. Und das ist auch krass, da habe ich mir jetzt nochmal die Zahlen angeguckt gestern. Durch die Pandemie, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber es wurden 9-mal mehr Kinder totgeschüttelt seit 2020 in Frankreich.
Was?
Und dieses, also dass das noch ein Thema ist, ne, dass Kinder so stark geschüttelt werden, dass sie an den Folgen sterben, sagt ja schon auch was über die Gesellschaft aus. Muss man einfach so sagen.
Boah, das leider. Sitzt aber jetzt gerade bei mir. Das ist echt, da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Also immer wenn es Kindern schlecht geht oder so, das kann ich einfach nicht verkraften.
Ja.
Ja, krass. Ich kenne die Zahlen nicht in Deutschland. Ich weiß nur, dass bei uns in der Pandemie auch die Zahlen nach oben gingen. Mein Mann behauptet, die waren auch vorher schon hoch. Die wurden dann nur nicht so erfasst.
Ja.
Aber der hat auch immer seine eigene Meinung. Da haben wir auch immer drüber zu diskutieren. Ja, der ist auch relativ stark in seiner Meinung. Aber ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, Deutschland glänzt da auch nicht unbedingt, was Gewalt gegen Kinder angeht.
Also ich will damit sagen, ich finde es schon mal ganz gut, dass die Franzosen so sagen, okay, ich gehe lieber raus aus dem Zimmer, lass mein Kind weinen.
Definitiv.
Als dass man dem Kind Gewalt antut.
Soll man ja auch in Deutschland machen. Das ist ja
schon mal der
erste Schritt. Das ist ja auch das, was man sagt, geh lieber raus, beruhig dich, hol dir Hilfe, aber dein Kind muss sicher abgelegt sein. Wenn es
genau.
Dann, ja, okay.
Aber es ist natürlich trotzdem keine Lösung, das Kind irgendwie also systematisch weinen zu lassen. Und das ist schon was ich hier mehr sehe als in Deutschland, kann man auch nicht anders sagen. Also so dieses, das ist schon so gesellschaftlich akzeptiert, dass das Kind dann halt noch ein bisschen weint, wenn es eh schon müde ist und dann irgendwann schläft schon ein.
Okay. Ja,
war auf jeden Fall. Das sind jetzt keine optimistischen Abschlussworte.
Nee, also wir haben ja auch festgestellt, dass die Wandlung, die kommt wahrscheinlich, aber es braucht mehr Zeit. Auf jeden Fall war es super interessant, mal durch dich einen Einblick zu kriegen. Falls irgendjemand vorhatte, nach Frankreich auszuwandern oder mega auf das Land steht, hat er jetzt einfach, finde ich, eine Übersicht, was ihn erwartet.
Ja, manche sagen mir immer, ja, wie kannst du sowas sagen, wenn du schon 10 Jahre hier lebst und es eigentlich gut findest in Frankreich, aber ich finde, es ist nur realistisch zu sagen, was einen auch... Also manche sagen mir auch so, wenn ich so viel zu kritisieren habe, was mache ich denn hier eigentlich? Und ich frage es mich manchmal ehrlich gesagt selber. Aber es ist so, ich finde, man darf ja auch sagen dürfen, was eben nicht gut funktioniert oder was in Deutschland besser läuft. Und gerade beim Thema Babyschlaf würde ich sagen, das ist eins der Themen, wo wir einfach weiter sind, finde ich. Oder wo wir bedürfnisorientierter an das Thema rangehen und dann auch dem Kind, finde ich, damit mehr einen Gefallen tun einfach.
Definitiv. Ja, cool. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, mit dir zu reden.
Mich auch.
Ich hoffe, du kannst dein Kind abholen und noch weiterhin hoffentlich mit viel Kraft und Energie heute durch den Tag betreuen.
Danke.
Und ich würde einfach sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja,
bis und ganz bald. Und folgt Feli. mach's
vielen
gut.
Vielen Dank. Au revoir. Bis bald.
Au revoir. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war unser Gespräch. Es war für mich ein sehr inspirierendes und einfach super interessantes Gespräch. Vor allem hatte ich das Gefühl zumindest, als hätten Feli und ich uns ewig nicht gesehen und wir müssten irgendwie ganz viel Zeit aufholen, um uns alles Mögliche zu erzählen. Also es war wirklich wie so ein angenehmes Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Und wenn wir ein bisschen die Themen durcheinander geworfen haben oder uns mit unseren Themen überschlagen haben, dann bitte ich euch, uns das zu verzeihen. Es hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr von diesen Themen möchtet, dann schreibt mir das doch gerne auch auf scheidslieb.katharina-schmidt. Ich bin ja auf Instagram. Ich habe auch noch vor, andere Länder mit in die Podcast-Folgen zu inkludieren, aber gerade Frankreich finde ich wirklich sehr interessant, weil ich finde, wir können viel voneinander lernen. Wir sind ja wirklich auch so direkt Partnerländer. Und wenn dir die Folge gefallen hat, sowieso, sei doch so nett und hinterlass mir eine sehr gute Bewertung bei dem Anbieter, bei dem du mich hörst. Und vergiss auf keinen Fall, meinen Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und vergiss auch nicht, Feli zu folgen, wenn dich Frankreich-Content interessiert und auch ihren Podcast zu hören, weil sie hat, wie gesagt, super viele Themen zum Thema Frankreich und ist auch total fleißig und macht immer regelmäßig neue Inhalte. Also da wirst du auch viel zu hören haben. Jetzt entlasse ich dich aber sozusagen in deinen audiofreien Feierabend und danke, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Resttag bzw. eine gute Nacht und sag einfach bis bald. Tschüss!